Stay Connected, der Podcast von Otto Misu. Hallo und herzlich willkommen. In diesem Podcast geht es um Beziehungen im gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Kontext. Dazu sprechen wir mit inspirierenden Menschen, die mit ihren Projekten, Organisationen oder Unternehmen bereits erfolgreich Beziehungen mit ihren Märkten aufbauen. Wir möchten wissen, wie und wodurch diese Beziehungen entstehen, wie lange sie haltbar sind und nicht zuletzt, welchen ökonomischen Wert sie für Unternehmen und Organisationen haben. Mein Name ist Helge Thomas, ich bin Kreativdirektor bei Otto Misu und führe Sie durch diese Sendung. Zu Gast heute Sebastian Esser, Journalist und Unternehmer und Herausgeber von Krautreporter. Ich übernehme die Fakten einfach mal aus dem, was ich in Wikipedia gefunden habe. Sollte es nicht stimmen, intervenierst du bitte. Sebastian Esser studierte Politikwissenschaft und Soziologie an der Rheinisch-Friedrich-Wilhelm-Universität in Bonn, an der Uni Konstanz und an der Sorbonne, absolvierte eine Redakteursausbildung an der Berliner Journalistenschule. Von 2004 bis 2006 war er Chefredakteur der Medienzeitschrift VISDP. Von 2006 bis 2008 gehörte er als Politredakteur zum Gründungsteam von Vanity Fair. Gemeinsam mit Hajo Schumacher gründete er 2009 das Startup-Unternehmen Spreader, das 2011 von der Deutsche Post AG übernommen wurde. 2012 startete er Krautreporter als Crowdfunding-Plattform für Journalismus. 2014 gründete er ebenfalls unter dem Namen Krautreporter ein Online-Magazin, das durch die bis dahin größte deutsche Crowdfunding-Kampagne finanziert wurde. Esser ist heute Herausgeber von Krautreporter und Vorstand der Krautreporter Genossenschaft. Doch damit noch nicht genug. 2017 gründete er das Startup-Unternehmen Steady. Jetzt hat's geknackt. Ich sag's nochmal.
Ich muss kurz die Tür aufmachen, weil sonst das Internet anscheinend ein bisschen muckt. Aber jetzt müsste es gehen. Ist auch niemand mehr da. Also.
Cool.
Sorry.
Dann sage ich den Satz nochmal. Damit noch nicht genug. 2017 gründete er das Startup-Unternehmen Steady, das unabhängige Publikationen wie Online-Magazine, Blogs und Podcasts nutzen können, um sich durch Mitgliedschaftsprogramme nach dem Vorbild von Krautreporter zu finanzieren. Und er gibt regelmäßig Seminare, hält Vorträge an Universitäten und internationalen Institutionen, unter anderem dem Europarat, der Central European University oder der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin. Herzlich willkommen, lieber Sebastian.
Hallo Helge, danke für die Einladung.
So, vielleicht mal für unsere HörerInnen ganz schnell zum Einstieg. Ich denke, dass wir recht komplexe Themen heute haben werden und vielleicht uns manchmal in der Tiefe des Raums verlieren. Deswegen einen kleinen Überblick zum Einstieg. Um was geht's heute? Es geht im Kern um eine neue Form des Journalismus. Und zwar um unabhängigen, werbefreien Journalismus, ermöglicht durch den Aufbau einer tragfähigen Community. Das war und ist die Grundlage von Krautreporter und darüber sprechen wir. Das Krautreporter, das Online-Magazin, dessen Herausgeber du bist. Und wir reden natürlich auch über Steady, deine neueste Gründung, die vierte, glaube ich, wenn ich richtig mitgezählt habe. Steady ist eine Crowdfunding-Plattform für laufende Zahlungen. Im Gegensatz zum klassischen Crowdfunding gibt es bei Steady kein Finanzierungsziel oder eine maximale Laufzeit. Es wird auch nicht ein einzelnes Produkt finanziert, sondern laufende Inhalte. Oder wie du es in einem Interview mal so schön gesagt hast, Steady ist Crowdfunding ohne Drama.
Ja, genau.
Und wir reden über den Aufbau einer Community als vielleicht der Unternehmensform der Zukunft. Das wäre so ein bisschen mein drittes Thema. Ist denn Crowdreporter und das Community-basierte Finanzieren eines Unternehmens vielleicht tatsächlich für viele eine Blaupause, nicht nur im Journalismus? Da werden wir auch noch drüber sprechen. So, zum Einstieg, für unsere StammhörerInnen schon vertraut und beliebt, haben wir so eine kleine Schnellfragerunde, weil bei uns geht's ja um Beziehungen. Wir glauben ja, dass Unternehmen in Zukunft nur noch Erfolg haben werden, wenn sie wieder echte Beziehungen aufbauen zu ihrem Markt. Und deswegen zum einen natürlich, um deine Person ein bisschen näher kennenzulernen und zum anderen auch, um in das Thema Beziehungen so richtig reinzukommen. Schnellfragerunde. Vervollständige doch mal bitte folgenden Satz. Beziehung bedeutet für mich...
mein Gott, da fangen wir genau richtig an. Ein Moment. Beziehung bedeutet für mich, also Beziehung ist sozusagen was sehr, sehr Grundlegendes, ne? Im Grunde das, was uns Menschen ausmacht, soziale Beziehungen. Dadurch sind wir Menschen. Ist jetzt vielleicht, ich habe Soziologie studiert, wie du gesagt hast, vielleicht ein bisschen theoretische und abstrakte und unpersönliche Antwort. Aber ich glaube tatsächlich, dass man im Grunde alles Menschliche auf Zwischenmenschliches zurückführen kann. Mhm. Und das ist gar nicht abstrakt, sondern das, glaube ich, kennen wir alle. Ja. Also wenn wir ganz allein im Wald sind, das halten die wenigsten Menschen lange aus.
Stimmt. Okay, was war oder ist die wichtigste Beziehung in deinem Leben?
Na gut, also da darf ich kurz emotional werden, auch zum Einstieg. Also das ist sicher meine Frau. Mit der bin ich schon sehr lang zusammen. Wir haben 4 Kinder. Und das ist auf jeden Fall die wichtige Beziehung in meinem Leben.
4 Kinder hast du, ja, habe ich gelesen. Wow. Bist du in Beziehungen eher ein Geber oder ein Nehmer?
Ich fürchte, ich bin ein Nehmer. Ich bin kein guter, kein gutes Gegenüber, muss ich ganz selbstkritisch sagen. Daran arbeite ich. Mhm. Ich glaube nicht, dass ich ein schlechter Freund bin. Ich glaube, dass man sich auf mich verlassen kann. Aber ich bin eher wortkarg, ich bin eher verschlossen. Ich bin eher nicht derjenige, der anruft, sondern ich freue mich, wenn mich jemand anruft und fühle mich dann ein bisschen schlecht. Ja, also jetzt hast du mit 3 Fragen, hast du mich schon so richtig gut geerdet. Das kann ja heiter werden, sag ich mal.
Es wird entspannter jetzt, Sebastian. Wir driften auch jetzt schon so ein bisschen in den beruflichen Kontext. Hast du denn als Kunde, also nicht mit deinem Unternehmen oder deinen Unternehmen, sondern als Kunde eines völlig anderen Unternehmens eine Beziehung zu einem Unternehmen?
Also ich finde, es ist eine zwiespältige Angelegenheit, weil natürlich ist Unternehmertum auch erstmal Kapitalismus, ja, also da sind 2 Parteien, die haben Interessen. Im besten Fall tauschen die sich aus über diese Interessen und dann wird aus 1+1 mehr als 2 oder so. Das heißt, wenn man das verbrämt, dieses doch am Ende erstmal sehr kühle, rationale Grundgerüst, dann ist es oft unehrlich, finde ich. Auf der anderen Seite verändert sich da, wie du, glaube ich, völlig zu Recht gesagt hast über quasi deine Grundthese, dieses Verhältnis. Also ganz vielen Menschen ist es einfach nicht mehr am wichtigsten, dass sie den günstigsten Preis bekommen, sondern dass das auch was mit ihren Werten zu tun hat, dass es auch was mit ihrem persönlichen oder regionalen Umfeld zu tun hat, wie sie ihr Geld ausgeben, dass sie sich ethisch verantwortlich verhalten. Und das hat dann immer mehr sozusagen mit zwischenmenschlichen und beziehungsverwandten Fragestellungen zu tun. Ich muss kurz aufhören, weil ich deine Frage vergessen habe, aber ich glaube, es geht in diese Richtung.
Du hast gerade komplett deine Aussage, ich bin wortkarg, widerlegt. ich wollte wissen, ob du eine Beziehung mit einem Unternehmen hast. Also, weil du dort jemanden kennst. Oder weil du die Werte des Unternehmens teilst oder weil du aus irgendeinem Grund bist du Kunde bei einem Unternehmen, weil dir das beziehungstechnisch wichtig ist?
Tja.
Kannst auch skippen. So sagen, nächste Frage.
Nee, ich fürchte, das ist nicht so. Ich glaube nicht, dass ich zu einer Marke oder so. Naja, doch, also bei Medienmarken ist es tatsächlich anders, ja. Also zum Beispiel, ich lese seit ich, glaube ich, 19 bin oder so, den Economist. Mhm. Irgendwie liebe ich die Süddeutsche. Es ist natürlich auch ein bisschen eine traurige, verzweifelte Liebe. Ich mag sowas wie den Atlantic oder NPR und bestimmte Journalisten und so. Natürlich sind das auch Produkte. Also natürlich müssen die Geld verdienen. Und genauso nach diesem Prinzip funktioniert ja Krautreporter. Mhm. Also es ist nur was wert und damit auch Geld wert, wenn es mehr ist als ein Austausch von Nutzen.
Definitiv, ja. So, jetzt noch mal ein bisschen ein Mix aus Beruf und Privat. Erfolgreiche Beziehungen haben ja immer auch eine Basis. Also da geht's um gemeinsame Werte oder Interessen. Du hast es gerade schon ein bisschen, hast du dich geoutet, hast gesagt, es geht dir natürlich Medienjournalismus, das ist dir sehr nah. Du liest einfach gerne Medienformate, schon ein bisschen rausgehört. Aber vielleicht mal losgelöst auch von dem klassischen Konsum oder dem, was du tagtäglich tust. Was sind denn deine drei wichtigsten Werte? Also wann bekommt man richtig Ärger?
Deine persönlichen?
Ja, deine ganz persönlichen. Wann bekomme ich mit dir richtig Ärger, wenn ich gegen etwas verstoße? Einen dieser Werte.
Ja, okay. Also ich muss dazu sagen, ich muss jetzt gerade ein bisschen improvisieren. Also ich bin nicht so ein Mensch, der das irgendwie irgendwo hinschreibt oder sich eintätowiert. Aber mir ist Unabhängigkeit super wichtig in jeder Hinsicht. Also das gilt aber dann auch Unabhängigkeit der Meinung oder eben auch, dass man sich, ne, also im Grunde basieren solche wertgesteuerten Entscheidungen immer auf Unabhängigkeit. Wenn dir irgendwas so wichtig ist, dass es dir, dass du das einfach machst, auch wenn es unvernünftig wäre, glaube, dann kann man von Werten sprechen. Und das ist mir schon sehr wichtig. Also bestimmte Geschäfte nicht zu machen, bestimmte Angebote nicht anzunehmen, bestimmte Produkte nicht zu kaufen, weil es einfach falsch ist. Das hat, glaube ich, auch was mit Unabhängigkeit zu tun. Also dieser Begriff ist mir, glaube ich, wichtig. Ich mag's. Ich muss kurz überlegen. Also was ist die positive Wendung von authentisch im Sinne von, dass man offen ist, was die eigene Haltung angeht. Offenheit ist vielleicht ein Wert. Ja,
also man einfach
aufrichtig. Ja, genau. Also ich bin aber nicht so jemand, der Bauchschmerzen kriegt und quasi körperlich reagiert, wenn jemand lügt oder so. Da gibt's ja auch viele. Mhm. Das kann ich sehr gut respektieren, aber so toll bin ich irgendwie nicht. Also ich kann eigentlich sehr gut umgehen mit Menschen, die auch mal so ein bisschen fünf gerade sein lassen. Oder zum Beispiel Politiker kann ich sympathisch und faszinierend finden, auch wenn sie nicht immer 100% quasi 1:1 sind. Also da würde ich sagen, also um Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit so im klassischen Sinn, das ist gar nicht so unbedingt der wichtigste Wert, den ich da...
Nein.
Natürlich sollte man nicht lügen oder so, ne? Okay, du merkst, ich komme ein bisschen ins Schwimmen, aber vielleicht
kriegst
du einen dritten zustande. Also was mir tatsächlich wichtig ist, weil das heutzutage auch so, gar nicht mehr so so cool ist, ist, dass man doch ein bisschen sich eher von so verantwortungsethischen Überlegungen auch leiten lässt. Ja, also dass man nicht das tut, was quasi ostentativ, also im Sinne von vor mir hertragen, richtig ist, wenn ich nicht bedenke, was das für Auswirkungen hat. Mhm. Also das ist mir im Zweifel wichtiger, dass ich die Auswirkungen bedenke und dass es viele Grauzonen gibt und dass es oft weniger eindeutig ist, so eine Antwort, als man es gerne hätte. Und dass man diese eindeutige Antwort vielleicht eher gibt, um sich selber aufzuwerten und nicht wirklich verantwortlich darüber denkt, das ist mir immer wichtig. Mhm. Und das ist, finde ich, nicht mehr so verbreitet, wie es früher mal war. Also da erwische ich mich selbst, wie ich mich mir konservativ vorkomme. Ne, dass ich auf solchen Werten bestehe. Und das hat auch viel mit Journalismus zu tun. Ne? Das sind im Grunde so aufklärerische, liberale Werte, die fast aus dem 19. Jahrhundert kommen. Mhm. Und die so ein bisschen aus der Mode geraten. Da komme ich mir echt manchmal richtig alt vor, weil das einfach zu wenig Gesinnung ist für den Geschmack vieler Kolleginnen und Kollegen, gerade die Jüngeren.
Ja, definitiv. Ja, das ist ein ganz, ganz spannender Punkt, ohne da direkt abschweifen zu wollen. Aber das ist mir auch schon oft aufgefallen. Im Prinzip redest du ja über Nachhaltigkeit. Also sich wirklich Gedanken zu machen, was hat das eigene Tun für Folgen und wie hängt das überhaupt miteinander zusammen im Gesamtkosmos. Und da stelle ich auch immer wieder fest, dass Nachhaltigkeit eigentlich ein ganz konservativer Wert ist. Also die Gründerunternehmen, so der berühmten Gründerzeit, diese klassischen familiengeführten und familiengegründeten Unternehmen und Unternehmertypen, das waren eigentlich durch und durch nachhaltig denkende und agierende Menschen. Nicht nur ökonomisch, sondern auch sozial und ökologisch. Und dass das heute so kollidiert zwischen den NachhaltigkeitsaktivistInnen und den konservativen Politikern ist eigentlich erstaunlich, weil sie eigentlich von der ähnlichen Basis gestartet sind, Mann. Ja, aber wir driften
ja,
schon
also ab. Schwarz-Grün könnte ja auch unsere nächste Regierung sein, ne?
Ja, stimmt. Oder Grün-Schwarz.
Ja.
Letzte Frage dieser kleinen Einstiegsrunde. Um Beziehungen dauerhaft lebendig zu halten, braucht es das Gegenteil von Routine? Also wir alle wünschen uns Überraschungen, Abwechslungen und haben irgendwie so eine permanente Neugier in uns, im wahrsten Sinne des Wortes. Also wir sind gierig auf Neues. Wenn ich dich jetzt irgendwie begeistern wollte für was und unsere Beziehung am Leben erhalten möchte, was musste ich denn dann tun? Auf was bist du denn gerade so richtig neugierig?
Also grundsätzlich müsstest du eine Idee haben, die ich, wo ich das Gefühl habe, dass ich da schnell was erreichen kann, indem ich mitmache.
Mhm.
Aber du meintest es vielleicht ein bisschen konkreter. Also ja. Mir geht es gerade tatsächlich um die Zukunft des Journalismus. Nicht natürlich schon seit vielen Jahren, aber da kommen gerade Dinge ins Rutschen. Ne? Wenn man so ein bisschen die Ohren spitzt, dann merkt man, dass die Zeitungen gerade so richtig, diese Lawine, die fängt an zu rutschen.
Mhm.
Ne? Also wenn du dir anhörst, was deren Kalkulationen angeht, wie teuer es inzwischen ist, Zeitungen auszutragen, dann kann man sich ausrechnen, dass das noch maximal 5 Jahre gut geht. Und in vielen Teilen des Landes vielleicht auch nur noch 3 Jahre. Und wenn sie jetzt nicht ganz viel Geld von der Regierung bekommen, vielleicht auch schon im Wahljahr nicht mehr. Und was passiert dann? Und einerseits ist das ein bisschen bedrückend, auf der anderen Seite ist das eine riesige Chance, weil dann erst sozusagen der Strukturwandel eine Chance hat. Und daran mitzuarbeiten, das finde ich natürlich wahnsinnig spannend gerade. Und da versuche ich auch so ein bisschen mitzuzündeln, damit das Ganze nicht auf eine falsche Bahn gerät.
Sehr cool. Da kommen wir auch am Ende noch drauf. Das werde ich nicht vergessen, weil das natürlich eines der besonderen Momente des Jahres 2020 war, der Artikel, würde ich ihn schon fast nennen, mit großgeschriebenen der. Also nochmal kurz zur Struktur. Wir wechseln jetzt tatsächlich in den eigentlichen Kontext der Sendung. Wir reden in Teil 1, so hatte ich mir das zumindest vorgestellt, ein bisschen über Krautreporter, Hintergründe, Geschichte und Entwicklung. Wir reden über Steady, ganz, ganz spannendes Unternehmen, was jetzt auch gerade richtig Fahrt aufnimmt. Ich würde gerne nochmal in Teil 3 ein bisschen auf die Genossenschaft eingehen. Krautreporter Genossenschaft, die ihr ja mittlerweile auch gegründet habt und ich als Genosse aufgenommen wurde vor ziemlich genau 1,5 Jahren. Und am Ende tatsächlich über die Zukunft. Die Zukunft ganz allgemein, natürlich die Zukunft des Journalismus, die Zukunft von euch, von Krautreporter, wie ich jetzt da weiter. Und da würde ich gerne ein bisschen Bezug nehmen auf den Artikel, den du da geschrieben hast, der ist in der Berliner Zeitung erschienen, unter anderem. Und da sind genau die Punkte drin, die du gerade ansprichst, nämlich was passiert da gerade? Verrutscht da was komplett oder ist da gerade wirklich eine tektonische Platte am Driften? Und da mal genauer hinzuschauen. So, starten wir mal mit Krautreporter, lieber Sebastian. Du bist Gründer, Mitbegründer mit 3 Menschen, glaube ich, habt ihr damals gegründet. Alexander von Streit, du und
Philipp Schwörbel,
genau. Ihr drei habt Krautreporter gegründet. Das ist aber tatsächlich von dir aus noch eine bisschen ältere Geschichte. Du hast 2012 schon angefangen. Krautreporter hast du mal gestartet als eine Plattform für Journalistinnen, die mit ihren journalistischen Arbeiten sich finanzieren lassen wollen. Die Idee war schon ähnlich, aber es war noch nicht so, dass du gesagt hast, ich setze da jetzt auch eine gesamte Redaktion rein und wir machen da ein Online-Magazin, sondern es war im Prinzip so Steady 1.0, ne?
Also es war klassisches Crowdfunding. Das kam damals so auf, ne? Also es ist noch gar nicht so lange her, aber man muss sich da nochmal zurückversetzen, so 10 Jahre. Den Begriff Crowdfunding gab es damals eigentlich noch nicht, vor 10 Jahren. Ne? 2012, da gab es dann schon Kickstarter. Da gab es auch in Deutschland diese Plattform Startnext schon. Diese Idee nämlich, sich mit einer Crowd, also einer Gruppe gleichgesinnter oder interessierter Menschen zusammenzutun, um was zu finanzieren, auf den Journalismus zu übertragen, das fand ich interessant. Und du hast ja eben vorgelesen, dass ich da vorher schon mit einem anderen medienverwandten Startup, das hat dann die Post übernommen und dadurch hatte ich, also da, um das auch zu sagen, dadurch war ich jetzt nicht total reich. Also wir waren total klein noch zu diesem Zeitpunkt. Aber ich hatte zumindest so ein bisschen Zeit, etwas zu tun, was ich nicht sofort in Geld übersetzen lassen musste. Mhm. Und dieses Experiment war eben eine Crowdfunding-Plattform für Journalismus, weil ich schon damals eben auf der Suche war nach neuen Geschäftsmodellen für Journalismus. Weil überall, wo ich jemals als Journalist gearbeitet habe, das eigentlich immer schon prekär war und jedem, der nicht auf den Kopf gefallen war, auffiel, dass dieses Geschäftsmodell gar nicht funktioniert. Mhm. Und dass man da sozusagen von der Substanz gelebt hat. Bei Vanity Fair, das war nochmal so das letzte große Investment in ein großes Magazinprojekt in Deutschland. Also da wurden im Nachhinein, glaube ich, sowas wie 80 Millionen Euro investiert, um nochmal so ein Wochenmagazin zu etablieren. Naja, und dass das ökonomisch überhaupt nicht funktioniert hat, das hat man da total gemerkt. Und das war für mich ein bisschen frustrierend, weil ich dachte, ich werde ja jetzt hier, ich war quasi am Anfang meiner journalistischen Tätigkeit, noch mein ganzes Berufsleben in diesem in diese Struktur verbringen wollen, die aber gar nicht mehr funktioniert. Und zwar nicht nur finanziell, sondern eben auch, was, und da fällt jetzt das Wort Beziehung, die Beziehung zwischen Journalisten und Publikum angeht. Mhm. Also das war einfach am Anfang meiner, ich zögere das Karriere zu nennen, aber meiner Laufbahn als Journalist, war es so, dass der Journalist als Prototyp, als Phänotyp sozusagen auf der Kanzel stand und ewige Wahrheiten verkündet hat, während die da unten irgendwie die Lämmchen brav zugehört haben und dann irgendwie staunend, ob dieser Weisheiten irgendwie ihrer Wege gegangen sind. Also so haben sich der Journalisten, ich übertreibe jetzt stark, aber im Kern vorgestellt. Es war kein Dialog. Es war auch kein Austausch auf Augenhöhe. Es war überhaupt kein Austausch, sondern es war sozusagen ein Monolog in eine Richtung. Und das Interesse an dem Gegenüber war nicht weit verbreitet. Es gab viel Interesse an den Kollegen, was die so sagen, für was man da so Preise kriegen konnte und so weiter. Mhm. Aber die Leser, die haben halt ab und zu mal so einen lästigen Leserbrief geschrieben. Aber damals gab es halt schon die Blogkultur. Es gab den Anfang von Social Media mit StudiVZ und Facebook, Twitter. Also dass sich da ganz viel verändert, das hätte ich wahrscheinlich nicht formulieren können, aber das habe ich gespürt. Hm. Also da wusste ich, ich muss raus aus diesen Strukturen und will selber probieren, wie das hier weitergeht. Ja.
Erinnert ein bisschen an unsere Branche, wenn ich mich mal zur Werbebranche zugehörig zähle als Kommunikationsagentur, ist ja auch dieses Elfenbein-Denken, wir wissen, was der Kunde will und da ist auch wenig Interaktion und wenig Einbindung. Ja, ist spannend. Also du bist
ja, also Werbung und Medien sind ja sozusagen da, ne, die sind so Arm in Arm marschiert. Mhm. Und natürlich ist es den Medien zur selben Zeit schlechter gegangen wie der Werbung. Nämlich als beide Branchen gemerkt haben, dass sie nicht mehr das Monopol auf Öffentlichkeit besitzen und die Vermarktung von Öffentlichkeit. Ja. Also ich sehe da wirklich viele Parallelen.
Ja, du hast von Preisen gesprochen, die gab es dann auch. Du hast tatsächlich vor Gründung von Krautreporter als Magazin, hast du schon einen Lead, den Lead Awards 2013 bekam Krautreporter, also deine damals kleine Plattform, für die Kategorie Online, die Hauptkategorie Online, Sonderpreis in Gold für Krautreporter. Das war etwa ein Jahr, bevor du dann das Magazin gegründet hast. Habe ich recherchiert, stimmt? Oder?
Ja, stimmt.
Ja, steht da noch irgendwo im Regal?
Lied aber, ja, nee, da kriegt man, glaube ich, so ein, also es war, pass auf, ich erzähle die Geschichte. Und zwar haben die sich verquatscht und dann mussten sie irgendeinen Preis weglassen, weil es sonst zu lang geworden wäre. Und dann haben sie mich gefunden, wie ich gerade draußen war, irgendwie eine Rauchung, ich rauche nicht, aber weiß nicht, warum ich draußen war. Jedenfalls haben sie mir dann diesen Rahmen in die Hand gedrückt. Und haben gesagt, also die Überreichung, die findet jetzt, also, aber das steht einfach nur dafür, was für einen Stellenwert online hatte, ne? Also da haben sich da die Werber und Magazin-Fuzzis von Hamburg gegenseitig mit Konfetti berieselt und online musste halt irgendwie auch, weil man ja auch modern sein wollte, aber die haben es dann auf dem Parkplatz bekommen. So auch überhaupt gar nicht schlimm oder so, aber ich find's im Nachhinein einfach nur ein bisschen lustig.
Das ist in der Tat lustig, ja. Das schreibt ja auch eine ganz eigene Geschichte. Online bekam auf dem Parkplatz mal eben so einen Holzrahmen hingestellt. So, insgesamt habt ihr aber tatsächlich damals oder du jetzt in Persona vermutlich auch dann mit dem Beginn der Idee, wir machen aus Krautreport ein Online-Magazin. Da habt ihr mal einen kurzen Moment die Klappe ziemlich voll genommen und heftig Gegenwind bekommen. Das war spannend zu beobachten. Ihr habt unter anderem den legendären Satz gesagt, der Online-Journalismus ist kaputt, was ich damals absolut genauso empfunden habe. Also zugepflastert mit Bannern und Online-Werbungen und Pop-ups und man konnte gar nicht mehr erkennen, wo steht der eigentliche Artikel. Ich übertreibe auch wieder bewusst. Theresa hatte ich ja letztes Jahr im Interview, die hat es auch ein wenig relativiert und hat gesagt, das ist nicht so ganz schlimm. Aber 2014 war tatsächlich ein Zeitpunkt, wo die Online-Magazine als Copy-Paste quasi aus dem Print-Bereich versucht haben, dieselben Erlösmodelle durch Werbung zu generieren. Und das hat dazu geführt, dass Online-Magazine, Online-News-Portale zugepflastert waren mit Werbung und so, und das hat euch zu dem legendären Zitat gebracht, zu sagen, der Online-Journalismus ist kaputt, wir wollen den reparieren.
Und dann ja, das haben wir nicht gesagt, wir haben gesagt, wir kriegen es wieder hin.
Ah, wir kriegen es wieder hin, genau.
Ne, aber das war natürlich so ein kleines bisschen Tongue-in-Cheek. und ich sehe eigentlich auch überhaupt keinen Grund, sich dafür zu entschuldigen oder sowas. Also das Ding ist, wir wurden halt so erfolgreich und haben so viel Öffentlichkeit bekommen, dass man sich als Kritiker halt an irgendwas aufhängen muss. Und dann haben sich halt an diesem Satz aufgehangen, der stimmt aber. Und wenn du dir ähnliche Projekte im Ausland anguckst, dann ist das in irgendeiner Form immer derselbe Satz. Weil er im Kern einfach stimmt. Also wenn du digitalen Journalismus an Reichweite orientierst, dann ist es eine Abwärtsspirale und die muss irgendwann aufhören, weil sonst ist es kein Journalismus mehr. Ja. Nichts anderes haben wir gesagt und das Lustige ist ja, dass inzwischen alle sozusagen auf diese Erkenntnis eingeschränkt sind. Ja. Vor allem, weil dieses Geschäftsmodell auch einfach ökonomisch nicht mehr so gut funktioniert, aber eben sicher auch, wenn man sozusagen die schädlichen Mechaniken erkennt, wenn sich der Journalist fragen muss, mit was für Inhalten kriege ich die meisten Klicks, dann kommt da einfach nichts Gutes raus. So einfach ist es. Und das ist in diesem Geschäftsmodell eingebaut und deswegen braucht man ein anderes Geschäftsmodell, um die Inhalte zu ändern. Und das war im Kern unser Satz, unsere Analyse. Und dass man uns um die Ohren haut. Irgendwas anderes hätte man uns sonst um die Ohren gehauen, weil wir natürlich unangenehme Dinge gesagt haben. Weil gerade die Digitaljournalisten sich damals sozusagen wie quasi die neuen Auskenner vorkamen, die sagen, wo es lang geht. Wenn dann jetzt einer kommt und sagt, ja, aber so nicht, dann finde ich das erstmal natürlich nicht cool. Und damals war es total stressig, aber inzwischen muss ich sagen, ja, haben doch recht gehabt.
Der Erfolg hat euch recht gegeben. Ja, es ist ganz spannend zu beobachten. Ich habe tatsächlich noch mal ein bisschen nachrecherchiert, was es da so an Meldungen gab, was auch die Wikipedia verlinkt. Spiegel Online hat am 13.05.2014 das Thema aufgegriffen in sehr langem Artikel und sprach, es klingt fast so ein bisschen belächelnd. Ein neues Online-Magazin will auf Werbung verzichten, stattdessen auf ausführliche Texte setzen. Und damit das Projekt im September starten kann, sollen 15.000 Abonnenten schon jetzt 60 Euro investieren. Ob genug Menschen bereit sind für die prominenten Autoren, damals noch nicht gegendert, vor allem im Spiegel nicht gegendert, stärker personalisierte Leseraufrufe, das Versprechen ausgeruhter Texte 60 Euro zu bezahlen, wissen die Krautreporter-Gründer schon in 4 Wochen. Zeitsprung. 13.06.2014. Nun bekommt das Krautreporter-Team wohl tatsächlich die Chance zu beweisen, wie viel Substanz in ihren Ankündigungen steckt. Also man liest ein bisschen aus dem Text des Spiegel damals heraus, dass sie fast zerfressen neidisch waren.
Nein, das muss auch dazu sagen, hätten wir über den Spiegel geschrieben oder haben wir über den, dann ist es genau so. Ne? Also bei den Medien unter Journalisten, Kritik ist auch immer ein bisschen Liebe.
Ja, ja,
Aufmerksamkeit
genau.
Allein ja. Ist schon so viel wert, dass sie einem nicht noch freundlich gegenübertreten und da braucht man auch so eine gewisse, also wer austeilt, muss auch einstecken können. Ja. So habe ich es eigentlich immer gehalten.
Aber
in diesem Kontext.
Nochmal kurz zusammengefasst für die HörerInnen, die das jetzt bisher noch nie gehört haben, die vielleicht von Krautreporter auch noch nie was gehört haben. Ihr habt tatsächlich 2014 es geschafft mit einem vierwöchigen Crowdfunding-Zeitraum mit dem Ziel, wir wollen 15.000 Menschen finden, die 60 Euro bezahlen für eine Einjahresmitgliedschaft, 900.000 Euro einnehmen und damit uns komplett finanzieren und unabhängig machen von Werbung und Investoren und Investorinnen.
Im ersten Jahr.
Also im ersten Jahr, genau. Die eine Million fürs erste Jahr, 900.000 fürs erste Jahr. Ihr habt es tatsächlich geschafft. Das war eine richtig enge Kiste, habe ich gehört. Du kannst es gerne gerade nochmal, wenn du magst, erzählen. Also so auf den letzten Drücker. Aber ihr habt am Ende dann... Am letzten Tag mittags, ja, genau. Also es war Freitag.
Richtig, genau. Und ich glaube, so um 13 Uhr irgendwas haben wir dann diese magische Grenze überschritten. Bis Mitternacht kamen dann nochmal 2000 Leute dazu. Also dann sind sozusagen alle Dämme gebrochen. Es ist auch, weil die Leute so oft auf Reload geklickt haben, unser Server dann doch kurz in die Knie gegangen. Mhm. Und das Ganze war natürlich als Story einfach auch super. Ne? Also es ist alles so kumuliert und dann war es kurz vor knapp. Und ja, also für uns, wir waren irgendwie überfordert auch ein bisschen. Mhm. Aber es hat die Leute, die sich für dieses Thema interessieren zu dieser Zeit, sehr fasziniert.
Definitiv, ja. Kann ich mich mit einschließen. Ich habe mitfinanziert damals bin sofort Mitglied geworden und habe es ebenso gespannt verfolgt. Natürlich nicht mit dem Adrenalin wie ihr, aber mich riesig gefreut, dass es tatsächlich dann geklappt hat. Aber 13 Uhr mittags, 13 Uhr mittags geschafft und um 24 Uhr dann nochmal 2000 dazugekommen. Das ist ja krass. Also ihr habt tatsächlich am Ende, ich glaube, es waren über 17.000, ne, die mitfinanziert haben.
Ja, genau.
Und damit war Ziel geschafft, damit war Geld sicher. Die Reaktion von euch war ein bisschen typisch, wie ich jetzt gelernt habe. Der Bent Freiwald, euer Reporter für Bildung, hat vor kurzem verraten, dass ihr nicht feiern könnt. Und die einzige Reaktion tatsächlich aus Berlin war dann auch ein Tweet mit dem Wort Wahnsinn, geschrieben mit 124 mal dem Buchstaben A. Daran erkennt man schon, die Zeiten ändern sich. Damals waren es noch 140 Zeichen auf Twitter. Also ihr habt einen Tweet abgesetzt. Was ging denn aber bei euch intern? Ihr habt doch hoffentlich abends eine Flasche Bier aufgemacht. Ein Wahnsinn. Ihr habt 1 Million Euro im Crowdfunding, das bis dahin größte Crowdfunding in Deutschland. Und ihr habt es geschafft zu beweisen, dass die Idee funktioniert.
Es war damals eine zweischneidige Sache, weil wir haben in diesen 4 Wochen dermaßen viel Gülle über den Kopf geschüttet bekommen. und wir konnten uns noch nicht mal beschweren darüber, weil wir, wie gesagt, den Mund sehr weit aufgerissen hatten. Noch dazu kannten wir uns nicht besonders gut bis dahin. Ne? Das Ganze war dann auch noch mit so vielen technischen Mängeln behaftet, weil das, also ich weiß nicht, ich habe so einen Zeithorizont gesehen, das musste passieren vor der Fußball-Weltmeisterschaft, weil im Sommer kann man kein gutes Crowdfunding fahren. Es musste auch passieren, solange dieses Team von wirklich sehr namhaften Kolleginnen und Kollegen noch an Bord bleibt. Also wofür ich damals immer Angst hatte, war die Piratenpartei, dass man sich
als du es gehalten hast, war es besser. Ja,
damals gab es das war die Zeit der Piratenpartei und davor hatte ich immer Angst, dass wir eine ähnliche Entwicklung nehmen, nämlich dass wir getrieben von Idealen völlig unrealistische Strukturen aufbauen würden. Und deswegen habe ich da total aufs Tempo gedrückt, habe auch Dinge gemacht, die einfach eigentlich unverantwortlich waren. Wir hätten eigentlich das Ganze noch ein halbes Jahr vorbereiten können. Im Nachhinein denke ich aber auch, dann hätte es auch nicht geklappt. Also es musste einfach jetzt in die Welt. Und wir haben es so ein bisschen in die Welt gedrückt. Aber dadurch waren wir einfach dermaßen im Eimer. Natürlich haben wir auch Sekt getrunken und Bier getrunken. Aber so gut kann ich mich an diese ganzen Sachen gar nicht erinnern. Während der Crowding-Phase so ist, bin ich auch noch Vater geworden und so. Also, nee, das stimmt nicht, das war danach. Naja, egal. Also jedenfalls, ich habe so ein bisschen Post-Traumatic Stress. Da rede ich manchmal mit Theresa und Rico drüber, dass wir eigentlich, obwohl das ja ein toller Erfolg war, keine wahnsinnig guten Erinnerungen haben, weil das einfach so stressig war. Aber es ist nicht schlimm. Also es war wirklich so eine Art Geburtsmoment. Daraus hat sich ganz viel ergeben und nicht nur für quasi Krautreporter und für mich persönlich, sondern bei Steady gibt es ja 1000 kleine Krautreporters inzwischen. Also da entsteht so ein Ökosystem und so virale Effekte, von denen man noch gar nicht weiß, wie die mal so Chaos-Theorie-mäßig in der Zukunft die Welt verändern werden. Und sowas muss man wahrscheinlich irgendwie erzwingen. Und das ist aber eben auch anstrengend.
Das Besondere an Krautreporter ist ja auch das wieder für die HörerInnen, die euch noch nicht kennen, dass ihr Mitglieder jetzt wie damals im Crowdfunding, das hat sich dann von Jahr zu Jahr verlängert, also man konnte Mitglied bleiben. Da kommen wir später noch drauf, das ist ein bisschen eingebrochen am Anfang. Aber ihr nutzt die Mitglieder ja nicht nur als Finanziers, so dass ihr finanziell gesichert seid und eure Arbeit tun könnt und unabhängig bleiben könnt, sondern ihr nutzt sie ja auch, ihr bindet sie ja auch ein. Also ich werde als Mitglied gefragt nach meinem Beruf, Alter, Wohnort, Geschlecht, Wissensgebiete, wo kennst du dich besonders gut aus? Und das ist auch wieder kein, ein Scheinelement, sondern ich kriege dann tatsächlich Mails, ich kriege dann Anrufe und dann heißt es, du hast doch gesagt, du kennst das, kannst du mir da eine Empfehlung geben? Ihr fragt auf der Facebook-Gruppe, kennt ihr jemanden in Mexiko oder kennt ihr jemanden in Kuba? Wir brauchen da gerade mal einen Insight. Und dann geht die Community gemeinsam an Themen ran und das führt dann dazu, dass ich jetzt persönlich schon in Artikeln zitiert wurde, wörtlich, was mich unfassbar stolz macht und was aber auch wieder die Art und Weise dieser journalistischen Arbeit beschreibt, die du vorhin beschrieben hast, nämlich raus aus dem Elfenbeinturm und gemeinsam an Themen arbeiten, wirklich mit Augenhöhe und mit Interaktion. Das ist ja eine völlig neue Art, Journalismus und Wissensarbeit zu denken.
Ja, also wir gehen davon aus, dass unsere Mitglieder mehr wissen als wir über die meisten Themen, weil das ist ja so ein bisschen das schmutzige Geheimnis von Journalisten. Wir wissen über ganz viel wenig und über wenig viel. Das heißt, es gibt eigentlich immer Leute in unserer Community, die Profis sind in dem Gebiet, über das wir da berichten wollen. Und dadurch, dass wir ein bisschen quasi eine Art Datenbank oder ein Telefonbuch haben über diese Mitglieder, können wir die kontaktieren und sozusagen bitten, Quellen zu sein. Und dadurch, dass wir aber schon dadurch, dass sie Mitglied sind und quasi uns gut kennen als Autorinnen und Autoren oder auch einfach die Sorte Geschichten machen, wie wir dies schreiben, ist da so eine ein Grundvertrauen schon vorhanden, wenn wir die anrufen. Ne? Normalerweise als Journalistin musst du ja irgendwo anrufen und dich erstmal irgendwie vorstellen und dann erstmal so ein bisschen das Vertrauen von so einer potenziellen Quelle erarbeiten und das mit so einem Vorteil gehen wir direkt in so ein Telefonat. Also die meisten unter unseren Mitgliedern, die wir dann mal kontaktieren, um Informationen von ihnen zu bekommen und Expertisen, die freuen sich, wenn wir anrufen, weil sie das Gefühl haben, dass sie uns kennen. Mhm. Und das macht unsere Arbeit einfacher und das wiederum macht auch so dieses Beziehungshafte glaubwürdiger. Ne? Weil im Internet gibt es ja diesen Begriff Engagement. Alles, was irgendwie Interaktion ist, ist eigentlich gut für eine Marke oder für irgendwie eine Publikation, weil es sozusagen die Viralität anheizt. Mhm. Aber das sind ja keine wirklichen Beziehungen, die da entstehen, sondern das ist im Grunde so ein bisschen ein, fast schon ein Ausnutzen von Beziehungen. Während unsere Journalistinnen und Journalisten, die brauchen diese Hilfe für ihre Arbeit und haben deswegen ein wirklich authentisches Interesse an so einem Austausch und ein wirklich authentisches Interesse an der Expertise unserer Mitglieder. Und das verändert direkt diese Beziehung, weil es sozusagen ein gegenseitiges, nicht aufgesetztes Interesse gibt. Mhm. Genau. Und das ist, glaube ich, das Schöne daran.
Ja, und auch ein ernst genommenes Interesse, was tatsächlich in ein Ergebnis mündet, was man tatsächlich dann nachlesen kann und die Mitglieder jetzt nicht das Gefühl haben, sie werden jetzt ausgenutzt oder ausgelutscht oder so, sondern sie finden sich ja in den Ergebnissen dann wieder und sind Teil davon. Ist dann auch ihr Artikel.
Unser Motto ist, verstehe die Zusammenhänge. Und da haben wir gemerkt, das ist fast wichtiger als der Name oder als die Marke oder so, weil daran arbeiten wir gemeinsam. Also Redaktion und Community, verstehe die Zusammenhänge, dass wir aus dieser sehr unübersichtlichen, kleinteiligen, schnellen Welt versuchen, also ein bisschen der Sinn abzutrotzen und ein größeres Bild gemeinsam zu erarbeiten, dass man nicht mehr so verloren ist und dass man auch nicht, also viele unserer Leser, die verzweifeln einfach daran. Ne? Also wenn du dich an Trump erinnerst oder den Syrienkrieg oder bestimmte Terrorsituationen, die sind einfach allein, vor allem wenn man nicht viel weiß und das nicht gut einschätzen kann, schwerer zu ertragen als in so einer Community von Menschen, die sich vornimmt, sowas sich gemeinsam anzueignen, um es auch besser verdauen zu können.
Ja, und uns erstmal besser verstehen zu können. Ja, genau, das ist ja der Punkt. Ihr fragt ja auch oft in die Community rein, wo sind denn für euch Themen, die ihr gerne verstehen möchtet? Das sind ja oftmals so die ersten Impulse. Was gibt's für Themen, die ihr gerne nochmal richtig recherchiert und auserklärt haben wollt? Und da kommen dann überraschende Ergebnisse. Da gab's vor kurzem mal irgendwie das Thema Hartz IV zum Beispiel. Oder den Syrien-Konflikt. Den Konflikt im Jemen, wo die Redaktion eigentlich gesagt hätte, das ist längst erzählt, da gibt's tonnenweise Artikel dazu und das haben wir doch alles schon tausendmal geschrieben. Die Krautreporter-Community aber gesagt hat, nee, das haben wir immer noch nicht so ganz verstanden. Lass uns das nochmal richtig in einem Erklärstück, wie ihr das dann so schön nennt, verständlich erklärt, die Zusammenhänge nochmal alle zusammentragen und es wirklich in einem Stück Artikel verstehbar zu machen. Das ist sehr wertvoll.
Ja, also das ist... danke. Das ist tatsächlich, also da haben wir so ein bisschen Demut gelernt. Ne? Als Journalistin sitzt man traditionell in einer Redaktionskonferenz, da sitzen alle anderen Kollegen und dann ist es eigentlich der Sport, dass man den anderen die Ideen abschießt, indem man sagt, ja, das stand doch schon vor 2 Jahren mal in der Süddeutschen Magazin oder so. Den Leserinnen ist es aber völlig wurscht. Die haben das nicht gelesen vor 2 Jahren. Wenn, dann haben sie es vergessen. Also wir haben da gelernt, dass wir Fragen, die in so einer Redaktionskonferenz als völlig langweilig und viel zu quasi grundlegend und wenig originell verworfen werden würden, ernst nehmen mussten. Weil wir gemerkt haben, eigentlich wollen die Leute das jetzt mal verstehen und erklärt bekommen. Und zwar auf eine Art und Weise, die sie nicht unterfordert intellektuell. Ja, die sind keine Kindergartenkinder, aber die dennoch sehr grundlegende Sachen, die man natürlich theoretisch auch erstmal auf Wikipedia lesen könnte, aber nochmal journalistisch so aufbereitet, dass man die auch wirklich versteht. Also da wird einfach ganz oft zu viel vorausgesetzt und gleichzeitig zu sehr ins Detail berichtet in traditionellen Medien, weil einfach der Kontakt mit den Leserinnen schwieriger war früher und auch gar nicht so gewollt war.
Ja. Aber ich glaube, aufgrund dieses Dialogs, diesem Austausch, dieser Einbindung und dem gegenseitigen Wertschätzen auch, entsteht dieses Vertrauen, was Krautreporter am Ende ausmacht. Die Theresa hat das letztes Jahr in unserem Gespräch so schön gesagt, wir haben aus Zufall ein Medium gegründet, das auf Vertrauen basiert. Und noch nicht wissend 2014, dass das irgendwie das Gold des 21. Jahrhunderts wird. Das Vertrauen und dass viele, viele Unternehmen da draußen händeringend danach suchen, wie sie Vertrauen gewinnen können von ihren Kundinnen und von ihren LeserInnen und von ihren HörerInnen. Und das habt ihr in der DNA quasi drin. Das habt ihr durch die Art und Weise, wie ihr gestartet seid, habt ihr das schon implementiert quasi als Standardausstattung. Vertrauen. Und ihr habt dann jetzt mal eine Umfrage gemacht kürzlich und habt mal eure Mitglieder gefragt, warum vertraut ihr uns eigentlich? Was ist denn da rausgekommen? Habt ihr da eine klare Antwort bekommen?
Helge, du bist besser informiert als ich. Das weiß ich jetzt leider nicht mehr, welche Umfrage das nochmal war.
Okay, das war eine Umfrage eines eurer Praktikanten, glaube ich, der das sich zum Thema gemacht hat. Und ich wurde auch gefragt, ich habe aber jetzt auch das Ergebnis nicht mehr im Kopf. Also die Frage war tatsächlich, du bist Mitglied bei Krautreporter, kennst, was du ja vorhin auch gesagt hast, du kennst uns aber eigentlich gar nicht persönlich. Trotzdem vertraust du uns, dass wir das richtig machen und dass wir hier keinen Schmuh schreiben und dass wir gut recherchieren und so. Und dafür bezahlst du ja auch Geld. Warum vertraust du eigentlich Krautreporter?
Ja, also
können wir nochmal nachreichen in den Shownotes. Vielleicht gibt es dann ein Ergebnis.
Also wie ich mir das inzwischen erkläre, aus dem vielen Feedback über die Jahre hinweg ist, dass die Leute wissen, unsere Mitglieder wissen, dass sie theoretisch uns jederzeit kontaktieren können. Mhm. Selbst wenn sie es praktisch nicht tun, aber dass sie das Gefühl haben, da ist ein Mensch am anderen Ende der Leitung, das ist keine anonyme Medienmarke, wo so ein gewisses autoritäres Gefälle herrscht, sondern da ist jemand, der geht ans Telefon, der hat einen Namen, wahrscheinlich sogar einen Vornamen, mit dem ich ihn ansprechen könnte oder sie. Mhm. Das schafft einfach so eine andere kommunikative Haltung. Und da geht es eben um Dialog. Also allein dadurch, dass wir uns von vornherein klar waren, dass es ein Hin und Her sein wird und nicht eine Einrichtungs-, also stell dir vor, wenn man sich Journalismus oder Journalisten als Person vorstellt. Das ist doch wie super unsympathisch. So jemand, der immer redet, der überhaupt nicht zuhört, der Alter auch immer sozusagen so eher eine Wahrheiten verkündet, die in einer Form selbstbewusst daherkommen, dass sie überhaupt nicht wieder, also hinterfragt werden sollen. Und ich meine, diese Haltung fällt den traditionellen Medien gerade auch so ein bisschen auf die Füße. Mhm. Die haben nicht früh genug angefangen zuzuhören. Ich sage gar nicht, dass sie es inzwischen nicht viel besser machen, weil sie tun das. Und ich finde das sehr ungerecht, was da quasi in Sachen Lügenmedien und so, Lügenpresse, also ist mir alles, geht mir völlig gegen den Strich, aber so ein kleines bisschen haben sie es auch selber verschuldet. Mhm. Und das ändert sich in dem Moment, wo man einen Dialog sucht, statt sozusagen zu monologisieren. Also wenn ich mir uns als Personen vorstelle, und die Gefahr ist immer da, dass es zu sehr nach Eigenlob klingt und so, und deswegen sage ich jetzt erstmal dazu, dass wir es auch nicht immer schaffen, dass es sicher nicht perfekt ist. Aber ich glaube, dass wir halt schon eher wie jemand freundlichen wahrgenommen werden, der an einem Gespräch interessiert ist. Und wenn du diese beiden Menschen nebeneinander stellst, so dieser, keine Ahnung, so ein älterer Pfarrer mit so einem dunklen Mantel oder halt irgendwie eine junge Studentin, die sich vielleicht mal ganz gerne unterhalten möchte, naja, wem vertraust du denn dann eher? Mhm. Aber das, also wenn man, auch das ist nochmal, damit das nicht zu esoterisch oder so eventuell ankommt, das ist nur die eine Hälfte der Wahrheit. Also die andere Hälfte ist das Geschäftsmodell. Und das ist super wichtig. Und das will ich auch unbedingt betonen, weil das etwas ist, was auch andere kopieren können. Also in dem Moment, wo ich davon lebe, von diesem Dialog, wo ich nur Geld verdiene, wenn ich mich an meinen Kunden orientiere und nicht an den Werbekunden, ne? Hier wiederum die Parallele zur Werbewirtschaft. Mhm. Wenn derjenige, der das Geld reinschleppt, der Endkunde ist und nicht jemand, der quasi mit dem Endkunden irgendwas macht, indem er ihm was verkauft, da ändert sich einfach der Fokus. Also die Leute, die Journalistinnen und Journalisten, die orientieren sich dann halt auf diesen Endkunden, in Anführungszeichen, mhm. nämlich unsere Mitglieder. Definitiv. Die müssen zufrieden sein, die müssen mehr werden, damit wir uns irgendwie halten können. Und das hat enorm positive Auswirkungen auf die Inhalte, die da entstehen. Mhm. Und das gehört halt auch zu der Wahrheit. Aber da ist sozusagen dieses Beziehungen bauen im Geschäftsmodell eingebaut. Und das finde ich immer super interessant. Und das ist ja möglicherweise auch das, wovon du am Anfang sprachst. Nämlich das sozusagen, dieser menschliche Austausch, ohne den wird es einfach auch schwierig im Kapitalismus heutzutage, weil die Leute das nicht mehr mitmachen, sich sozusagen als Vieh zu behandeln. Das will einfach niemand mehr und da gibt es genug Alternativen. Und deswegen, wenn man Erfolg haben will, dann sollte man sich schon daran orientieren.
Definitiv. Wir springen jetzt gerade mal ein bisschen rüber. Denn da waren so viele Dinge drin, die jetzt eigentlich eine Steilvorlage sind für den zweiten und dritten Teil, nämlich über Steady zu sprechen und dann auch über die Frage, ist denn das, was du da ins Leben gerufen hast und was ihr da betreibt, eigentlich vielleicht eine Blaupause für viele andere Branchen? Steady ist ja, du hast selbst 4 Kinder, haben wir am Anfang gelernt. Jetzt hast du mit Steady quasi aus deiner Geschäftsidee tausende kleine Kinder gemacht. Und du hast vorhin so schön gesagt, da sind jetzt ganz viele kleine Krautreporter unterwegs. Steady ist tatsächlich...
Also manche auch sehr groß. groß.
Manche auch sehr groß, ja, das definitiv, ja. Du hast in einem Interview mit Stefan Goldmann auf Lousy Pennies, kannte ich auch nicht, sehr schöner Name für ein Magazin, Lousy Pennies, ein Online-Magazin, da hast du im Interview gesagt, wir gehen davon aus, dass etwa 5% einer Community eine Veröffentlichung finanziell unterstützen würden. Community sind Menschen, die eine emotionale Bindung an die Marke oder den Reporter, die Reporterin haben. Mit Steady können PublizistInnen für diese 5% ein Mitgliedschaftsmodell aufsetzen. Das ist nochmal sehr schön in zwei Sätzen auf den Punkt gebracht, wie die Idee funktioniert. Und das scheint jetzt auf Steady tatsächlich auch zu funktionieren. Also da sind natürlich jetzt ein paar namhafte dabei, der Volksverpetzer, der Postillon, Übermedien, der Bildblock und so, das sind Namen, die man kennt. Aber da haben jetzt tatsächlich auch ganz, ganz viele Menschen, die man eben noch nicht kennt, die Chance, sich ein Grundeinkommen zu finanzieren quasi und Menschen zu finden, diese 5% ihrer Community, die ihnen helfen, die Miete zu bezahlen und die Milch und die Brötchen, das tun zu können, was sie gerne tun wollen, nämlich zu publizieren, über welches Medium auch immer. Wie läuft denn das Modell? Wie funktioniert das? Wie ist der Erfolg jetzt aktuell?
Mhm. Na, ich kann es vielleicht herleiten aus Krautreporter, ne? Also wir hatten ja damals dann diese 1 Million Euro auf dem Konto und hatten aber überhaupt gar keine Ahnung, wie das jetzt gehen wird. Und da haben wir ganz viel Lehrgeld bezahlt und haben auch ganz viel Geld für Infrastruktur ausgeben müssen, im Sinne von Software, von Design, Payment-Technologie und so weiter, um das überhaupt ans Laufen zu bringen. Es gab einfach nicht diese Tools, die man, ne, also wenn du ein Newsletter starten willst, dann gehst du halt zu Mailchimp oder irgendwas Ähnlichem und dann hast du das. Sowas gibt's für Mitgliedschaften, gab es damals nicht. Und dann sind ganz viele Kollegen zu uns gekommen und Kollegen, die gesagt haben, sowas könnte ich mir eigentlich auch vorstellen, so wie Krautreporter, das lief ja super. Wie mache ich denn das? Und dann saßen die bei uns und dann haben wir es ihnen erklärt. Und dann sind sie weggegangen und nie wiedergekommen, weil das einfach so super kompliziert ist. Ja,
einend also, rausgelaufen.
Schon ein bisschen. Also daran wären wir auch fast gescheitert. Und da haben wir erstens gemerkt, wollen wir in Zukunft als Krautreporter nicht unser Geld ausgeben. Ne? Also dafür, das wollen unsere Mitglieder eigentlich nicht finanzieren, dass wir jetzt hier solche Software bauen. Die wollen, dass wir Journalismus machen. Und das können wir eigentlich nicht guten Gewissens auf Dauer so weiter betreiben, dass große Anteile unseres Umsatzes quasi in Technologie fließen. Wir sind kein Technologieunternehmen, sondern ein Journalismusunternehmen. Mhm. Und daraus haben wir dann geschlossen, na gut, dann bauen wir diesen Dienstleister für diese ganzen Kolleginnen und Kollegen, die das auch brauchen, auf und werden unser eigener Kunde und poolen sozusagen die Kosten, indem alle dieselbe Technologie verwenden und machen das jedermann zugänglich und jeder Frau. Das heißt, wenn du jetzt diesen Podcast damit Geld verdienen wollen würdest, dann könntest du zu Steady gehen und könntest sagen, hier ist meine Steady-Seite und hier könnt ihr mir Geld geben, wenn euch das was wert ist. Ihr kriegt dann vielleicht auch irgendwas wieder. Das ist dann völlig dir überlassen, auch die Höhe der Pakete und so weiter. Aber sowas kann man jetzt in 10 Minuten aufsetzen, dazu ist Steady da. Und das dient im Grunde dazu, Funktionen, die früher ein klassischer Verlag übernommen hat, nämlich Distribution, ne, also Rechnungsstellung, auch Produktentwicklung ein Stück weit und so, sowas alles ins Internet zu übertragen und in eine Struktur, wo es einfach keinen Verlag mehr gibt. Ne, so ein Verlag hatte früher im Keller, hatte die Druckmaschine, kam die Redaktion im Stockwerk drüber, darüber quasi die Vertriebsleute für die Anzeigen und darüber dann nochmal der Verlag, der das Ganze managt. Das gibt's aber alles nicht, wenn du ein Podcaster bist, der ganz allein unterwegs wäre. Oder wenn du ein kleines Magazin mit 2 Leuten bist, dann kannst du nicht erstmal 2 Entwickler einstellen. Das kommt ja nie wieder rein, diese Kosten. Und dazu gibt's Steady. Das sind inzwischen etwa 1000 Publikationen. Fast alle in Deutschland, aber auch einige in Frankreich und Großbritannien, aber in Rumänien und Italien. Also es wächst jetzt quasi, oder wir bemühen uns darum, dass es in ganz Europa wächst. Und wie du es beschrieben hast, ist richtig. Wir gehen davon aus, es gibt so einen Aufsatz, der heißt 1000 True Fans. Man braucht eigentlich nur 1000 echte Fans, um damit sein Leben bestreiten zu können. Ja. Und das ist so. Und es gibt jede Menge Publikationen, von Journalisten, aber auch eben, naja, heutzutage nennen wir es so Creators, ja, die sehen sich selbst nicht als Journalisten und Journalistinnen, die machen quasi aufklärerische Arbeit und erstellen Inhalte, aber sehen sich gar nicht als Journalisten. Und die finanzieren damit ihren Lebensunterhalt oder einen Teil ihres Lebensunterhalts. Und das ist so ein bisschen die Demokratisierung der Medien, die durch Technologie halt beschleunigt wird. Ja. Und da und so funktioniert Steady. Ich hoffe, dass ich das einigermaßen verständlich geklärt habe.
Vollkommen. Und wer es nicht verstanden hat, findet in den Shownotes den Link zu Steady und kann sich das anschauen oder er kann uns anrufen oder anschreiben.
Ja, oder am allerliebsten wäre es mir, das selber auszuprobieren. Also ja. Jeder, der irgendwas veröffentlicht, kann eine Steady-Publikation oder eine Steady-Seite da dranhängen und dann mal gucken, wie viel Geld denn da rumkommt. Also, weil die meisten Leute bezahlen eigentlich nur, wenn man, also wir fragen in so Umfragen Steady Mitglieder, also Mitglieder von Steady-Publikationen, warum sie denn zahlen. Die allerhäufigste Antwort ist, ich will, dass es dieses Medium, diese Publikation weitergibt. Ja. Ich will, dass sie nicht aufhören.
Ja.
Ja, die sollen gar nicht, die wollen nicht unbedingt was zurückhaben, sondern die wollen einfach, dass es weitergeht. Weil es da wiederum eine Verbundenheit gibt und so einen ähnlichen Blick auf die Welt, gerade bei Podcasts, wo du ne, deine Stimme in den Köpfen deiner Hörer selbst quasi klingt. Das ist eine sehr persönliche, emotionale Bindung, die da entsteht. Und wenn man damit irgendwie 5 € im Monat beitragen kann, dass das erhalten bleibt, dann machen das einfach sehr viele. Machen das gerne, weil ihnen das einfach wichtig genug ist.
Ja, und das sind vor allem auch Menschen, die oftmals ihre Stimme erheben für andere. Für die, die sich nicht trauen, ihre Stimme zu erheben. Das ist ja auch der Effekt bei Podcasts, Blogs, starken Twitter-Accounts, die tatsächlich für Themen einstehen und dafür auch ihren Kopf hinhalten und dafür sehr viel Gülle kriegen aus der anderen Welt. Ich habe die Katja Diehl zum Beispiel, die hatte ich ja auch hier im Podcast schon mit ihrem She Drives Mobility. Das ist ja ein Mensch, der sich vor 1,5 Jahren etwa entschlossen hat, für eine echte Verkehrswende einzutreten und sich da wirklich auch mit Rüstung und Lichtschwert irgendwie dem der Entwicklung entgegenstellt, dass immer mehr für die Autos gebaut wird und immer mehr Parkplätze und sie einfach dafür streitet und dafür kämpft mit einer sehr hohen Diplomatie auch und einem sehr hohen Geschick, dass sich das ändert. Und die ist mittlerweile mit ihrer Personenmarke sehr gut positioniert. Die ist berät die österreichische Regierung und die wird auch teilweise von Automenschen wahrgenommen als Gesprächspartnerin. Da ist ein Austausch. Jetzt mit dem Herrn Dudenhöfer vor kurzem hat sie einen sehr schönen Videotalk gehabt. Das ist ja quasi der Antipol. Trotzdem können die miteinander reden. Und die Katja Diehl nennt sich She Drives Mobility und die ist auf Steady. Da bin ich Buddy geworden und unterstütze sie, weil ich gerne möchte, dass sie das tut und weil ich überhaupt keine Zeit dafür habe. Es mir aber wichtig ist, dass die Verkehrswende kommt und dass die Städte weniger Autos und mehr Menschen haben. So, und das insgesamt, was wir jetzt alles gesprochen haben, führt mich tatsächlich zu diesem Gedanken, der mir an so vielen Stellen entgegenschreit. Und vielleicht bin ich da sensibler dafür als andere, dass die Unternehmensformen der Zukunft anders aussehen als die der Vergangenheit und dass sie im Zweifel so aussehen wie Steady, wie Krautreporter, wie viele andere ähnliche Formate. Und das, was du gerade auch schon richtig gesagt hast in so einem Nebensatz, würde ich gerne nochmal rausheben, nämlich die Demokratisierung der Wirtschaft. Also weg von diesen früheren Strukturen. Wir haben einen Elfenbeinturm, wir haben ein produzierendes Unternehmen, eine Masse von Abnehmern oder eben ein Medium, das schreibt und eine Masse von LeserInnen hin zu einem gemeinsamen Erschaffen. Also Demokratisierung ist ein wichtiger Punkt. Das heißt, inhaltlich, finanziell und nachhaltig getragen werden diese Unternehmen von einer Wertegemeinschaft im wahrsten Wortsinn und eben nicht von Banken oder einzelnen InvestorInnen oder GründerInnen, die im Zweifel nur ihren eigenen Profit im Kopf haben. Also so, und da schreien mich tatsächlich viele Geschichten an. Das Stichwort Musik, der Finn Kliman, der seit mittlerweile 2 Alben komplett im Eigenvertrieb und via Crowdfunding finanziert hat, jeweils über 100.000 Alben verkauft hat und davon von den Erlösen dann auch wieder andere KünstlerInnen fördert. Es gibt im Food-Bereich Crowdbutching mittlerweile oder Crowdbutching. Ich weiß gar nicht, wie man es englisch genau gibt es im Schwarzwald ein schönes Unternehmen, das heißt kaufende Kuh. So, die verkaufen eine komplette Kuh. Und
da bin ich Kunde.
Echt? Ah, das ist ja cool. Dann weißt du ja, ne?
Also man muss nicht, ich kann nicht beruhigen, man muss nicht die ganze Kuh auf einmal nehmen. Also man kann auch nur Teile erwerben.
Nee, aber es sorgt dafür, dass die gesamte Kuh dann auch wirklich verwertet wird. Und dass Menschen das im Vorfeld mitfinanzieren und der Bauer eben nicht mit irgendwelchen europäischen Mindestlöhnen zu Werk gehen muss und das Schnitzel dann für 2,50 in den Aldi legt. Also da entsteht eine neue Wertegemeinschaft beim Thema Film. Es gibt ein ganz herrliches Pärchen aus Freiburg, die sind einmal um die Welt gereist, ohne Flugzeug. Die haben sich in den Kopf gesetzt, einmal um die Welt zu reisen ohne Flugzeug, haben niemals ein Flugzeug betreten. Und haben das auch tatsächlich geschafft und haben darüber einen Film gedreht. Die haben sich selbst gefilmt dabei und dann braucht es aber natürlich für die Nachproduktion, für die Postproduktion und das aufzubereiten, damit es ins Kino kommt, brauchten sie ein bisschen Geld. Haben sie gecrowdfundet. 35.000 Euro zusammengekommen für so ein Pärchen, was irgendwie eine Weltreise gemacht hat. Sehr, sehr schöner Film. Und in der Bankenwelt, das wirst du auch kennen, Jakob Berndt, der Gründer von Charity und Lemonade, hat ja mittlerweile seine Bank gegründet, die heißt Tomorrow. Und die haben auch ein völlig neues Modell des Bankings, was im Crowd-Sinne auch wieder ähnlich funktioniert wie Crowd-Reporter. Haben jetzt auch gerade ihre gesamten KundInnen eingeladen, Einlagen zu tätigen, dass ihnen die Bank gehört. Also da werden jetzt einfach ganz viele kleine BankerInnen geboren. Und das Modell Banking verändert sich da auch komplett, weil es eben die Sparkasse und die Deutsche Bank nicht mehr braucht. Wie, ich glaube, Bill Gates hat es mal gesagt, the world needs banking, but it don't need banks. Also all diese vielen, vielen
Ich wollte nur gerade sagen, also bei den Banken sind die genossenschaftlich organisierten Banken ja eigentlich eine recht schöne deutsche Tradition. Also als Genossenschaften, als andere Genossenschaften muss ich die so ein bisschen in Schutz nehmen, weil gerade die deutschen genossenschaftlich organisierten Banken da, glaube ich, im weltweiten Vergleich eben durch diese genossenschaftliche Organisationsform da ein paar Dinge anders und vielleicht besser machen. Aber ich wollte jetzt nicht deine Herleitung.
Mein Plädoyer für das Crowdfunding.
Also das widerspricht jetzt nicht dem, was du sagst.
Alles gut. Zur Genossenschaft kommen wir ja gleich noch. Und du hast natürlich recht, die Genossenschaftsbanken, Raiffeisen-Genossenschaftsbanken sind natürlich eine Ausnahme, also eine andere Erscheinung als die kapitalmarktgetriebenen Banken, wobei sie auch natürlich noch nicht so ganz das sind. Und Tomorrow geht da eben nochmal einen ganzen Schritt weiter und sagt, wir machen das auf eine völlig neue Art. So, und was mir tatsächlich immer wieder aufhält, seit 6 Jahren, seit ich euch kenne, ist, dass Crowdreporter vielleicht wirklich so eine Art Blaupause ist für diese ganzen Arten in der Zukunft miteinander Dinge zu tun. Auch Politik, ne, weg von Parteien, von Lobbys, von Föderalismus hin zu einer echten, vielleicht direkteren Demokratie. Wir diskutieren gerade über die BürgerInnenräte, die in Frankreich erfolgreich einen ersten Versuch hatten. Zum Thema Klimakrise haben sie ja BürgerInnenräte zusammengerufen. Das war ein Wahlversprechen, glaube ich, von Macron, das er da eingelöst hat. Und siehe da, die BürgerInnen entscheiden sich für ein Tempolimit von 110 auf den Autobahnen. Also wesentlich krasser, als es die Politik eigentlich gemacht hätte. Es gibt die Frage, die im Raum steht, was da noch passieren könnte, wenn man Menschen informiert, sie nicht immer für dumm verkauft und irgendwelche Geschichten erzählt, sondern wenn man sie informiert, ihnen vertraut und sie dann gemeinsam entscheiden lässt. So, James Surowiecki hat ja mal das berühmte Buch geschrieben, das Wissen der Vielen, wo er dieses Phänomen beschrieben hat, dass viele Menschen, wenn sie wissen, dass sie ernst genommen werden und ihre Meinung zählt, zu einem besseren Ergebnis kommen als einzelne ExpertInnen. Ich wollte eigentlich mit der Frage anschließen, wieso ihr euch damals oder du dich im Speziellen für ein Crowdfunding entschieden hast und nicht einfach gesagt hast, komm, ich mache irgendwie ein Online-Magazin. War dir das damals schon so bewusst, dass da eine völlig neue Energie drin steckt, dass das für dich als Unternehmer eigentlich die logische Entscheidung ist, das so zu finanzieren und nicht zur Bank zu gehen? Mit einer coolen Idee von einem werbefreien Magazin hättest du ja auch zur Volksbank gehen können, sagen, gib mir mal eine Million, das hat 60 Euro Jahresbeitrag, das kriege ich, weiß ich nicht. Also das haben ja früher Unternehmer so getan.
Ja, ja,
klar. Die hatten ein bisschen Eigenkapital und dann den Rest haben sie finanziert und haben gesagt, das ist mein Geschäftsmodell, die Mitglieder zahlen 60 Euro und das kriegt ihr dann wieder mit Zins und Zinseszins. Das hast du nicht gemacht. Du hast darauf vertraut, dass eine Gemeinschaft von 15.000 Leuten zusammenkommt. Hattest du einfach keinen Bock, zur Bank zu gehen oder warst du ein Visionär, der das früher erkannt hat?
Nee, ganz offen, die hätten mir einen Vogel gezeigt. Ich wäre aber auch nicht bereit gewesen, dieses Risiko einzugehen. Also das Ding war folgendes. Ich habe halt bei diesen Crowdfunding-Plattformen gemerkt, das funktioniert. Ja, also wenn so ein Journalist, Journalistin direkt zum Publikum geht und nicht zu irgendeinem Verlag geht, der dann wieder zu Werbekunden gehen muss und so weiter, dann braucht man relativ wenig Geld. Weil du musst ja im Grunde nur diese journalistische Arbeit da finanzieren, weil im Internet zu distribuieren und zu publizieren ist ja nicht teuer. Das heißt, die Frage ist dann halt aber, wofür zahlen denn die Leute, wenn sie eben nicht dafür zahlen, dass sie morgens die Zeitung gedruckt, über Nacht gedruckt nach Hause gebracht kriegen? Das ist logischer, dafür zu zahlen. Ja, das ist jedem klar, dass das was kosten muss. Im Internet war das damals zumindest überhaupt nicht klar. Da hat überhaupt niemand bezahlt von Journalismus. Und bei diesen Crowdfundings habe ich aber gemerkt, die Leute würden schon zahlen, wenn man sie denn bittet. Ja. Nicht, wenn man sie zwingt, sondern wenn man sagt, mach doch mit. Also für mich war es jetzt erstmal ganz kühl betrachtet, eine Möglichkeit, ein Geschäftsmodell zu etablieren, was eben nichts mit Werbung zu tun hat, sondern was mit den LeserInnen selbst zu tun hatte. Mhm. Und das fand ich journalistisch attraktiv. Und es war ganz offen gesprochen weniger von quasi moralischen oder gesellschaftlich tiefergehenden Überlegungen irgendwie geprägt, sondern ich wollte einfach was Neues rausfinden, was funktioniert für diesen Beruf, der einfach wichtig ist, meiner Meinung nach. Und das ist ja auch nicht besonders originell, dass Journalismus für die Demokratie wichtig ist, dass die Fakten, die Wahrheit veröffentlicht werden müssen. Und wenn man die Leute bittet, dann zahlen sie auch. Das war sozusagen meine Erkenntnis. Und das musste aber mal groß gedacht werden. Und da habe ich immer jemanden gesucht, der das tut, habe niemanden gefunden. Die haben dann immer geantwortet, ja, mach du doch. Und dann irgendwann habe ich gesagt, na gut. und so kam das. Ja, ob ich es jetzt so hoch hängen würde wie du, das schmeichelt natürlich uns und mir. Aber ich kann das nicht beantworten. Also ob das jetzt wirklich die Zukunft der Wirtschaft alles ist und so. Ich glaube halt schon, dass in einer Welt, wo sich die Werte verändern, weil man nicht mehr grundsätzlich bedroht ist in seinem Leben. Ne? Wenn du keinen Job hast, dann stirbst du nicht. Das war halt früher anders. Und das verändert die Werte. Und ich glaube, dass das dann auch die Art und Weise verändert, wofür und wie ich Geld ausgebe. Und da sind wir bei Krautreporter sicher verwandt mit vielen dieser Projekte, die du da beschrieben hast. Der Journalist in mir sagt halt auch, dass es manchmal eine Masche ist. Ne? Und da, also ich weiß nicht, ich gucke immer dieses Höhle der Löwen auf Vox. Sehr unterhaltsame Gründershow. Und da kommen dann manchmal Leute, die sagen, ja, wir machen jetzt ein Startup, das ist 20 Millionen wert und im Grunde verwerten wir den Müll aus den Abfalleimern der Supermärkte. Ja, meine Güte, also die wollen halt irgendwie 20 Millionen verdienen, indem sie anderen Leuten Müll verkaufen und indem sie ihnen behaupten, das wäre jetzt Containern. Ja, also da hängen sich einfach jetzt auch so ein bisschen unseriöse Leute an diese Gen Z und vor allem Millennials und die Art und Weise, wie die konsumieren wollen, dran. Und da bin ich immer so ein bisschen empfindlich, weil es gibt nichts Schlimmeres als jemand, der so tut, als ob er was Gutes tut, um irgendwie sein Wässerchen da irgendwie loszuwerden. Und deswegen weiß ich gar nicht, ob ich so mit den allen so in einen Topf geworfen werden möchte auf Dauer. Also mir wäre es eigentlich fast mehr wert. Wir würden dadurch, dass es uns ganz lange gibt und wir ganz stabil wachsen und einfach unsere Struktur behalten, die alle überleben. Mhm. Und das gilt garantiert nicht für alle. Und es gibt sehr viele UnternehmerInnen, die sich einfach aufgrund von Überzeugungen und moralischen und ethischen Erwägungen für so einen Weg entscheiden, aber nicht alle davon. Und da bin ich sehr dafür, da genau hinzugucken, weil das schadet sonst. Also es gibt ja dieses Phänomen des Backpacking, wo du dann quasi sagst, ich ziehe ohne Geld um die Welt, aber am Ende sitzt du halt in einem bitterarmen Land als Mittelstandskind aus Deutschland auf der Straße und bettelst die armen Leute an. Und das sind so quasi die andere Seite dieser Medaille, und das finde ich manchmal so ein bisschen, da muss man sehr genau hingucken.
Definitiv, ja. Ich wollte dich auch gar nicht jetzt in eine Tonne schmeißen mit irgendwelchen Gründern, die auf Züge aufspringen. Das denn gar nicht. Ich wollte tatsächlich nur sagen, dass die Idee dieser Demokratisierung des Unternehmertums, um es mal darauf zu begrenzen, dass die tatsächlich, glaube ich, gerade um sich greift und dass ihr da eben ein Pionier wart, der einfach auch erfolgreich bewiesen hat, dass es funktioniert. Aber, und jetzt nochmal die Schleife zum Dritten, die Erfolgsgeschichte von Krautreporter ist ja tatsächlich auch durchwachsen. Also für alle, die jetzt sagen, wow, so einfach funktioniert das, cool, 15.000 finanzieren und das gibt's bis heute offensichtlich, 6 Jahre jetzt, mache ich auch. Also ihr hattet schon eine durchwachsene Phase. Im ersten Jahr ist die Mitgliederzahl auf ein Drittel gesunken und dann erst wieder langsam angestiegen. Das heißt, ihr hattet erstmal einen Schwund von 2 Dritteln, die zwar mitfinanziert haben, das am Anfang wohl cool fanden, dann aber gesagt haben, och, ja, nee, muss jetzt nicht sein, ne? Vielleicht habe ich dann doch, brauche ich das Geld für was anderes. Also so, und aus dieser Erkenntnis, dass das wohl eine ziemliche Achterbahnfahrt wird, vermute ich, habt ihr die Genossenschaft nachgelegt. Die wurde 2016 gegründet. Und da habt ihr die etwas ernsthaftere Firmenform Genossenschaft gewählt, die du ja gerade mit den Sparkassen und Raiffeisenbanken schon erwähnt hast. Das klingt ja erstmal sehr altmodisch. Genosse, Genossin klingt immer nach SPD und klingt nach einer sehr konservativen Idee. Ich glaube aber auch in dem Kontext, den wir gerade angerissen haben, nämlich Unternehmen der Zukunft, crowdfinanziert, community-basiert, ist Genossenschaft plötzlich wieder ein hochattraktives Modell, oder? Würdest du es empfehlen?
Ja. Ja, auf jeden Fall. Also wenn du erlaubst, so wie du es beschrieben hast, war es nicht ganz. Also wir wussten von vornherein, dass nach diesem ersten Jahr wir sehr weite Teile unserer Mitgliedschaft verlieren würden. Weil das war ja so eine Art, es war fast wie so eine Investitionsrunde, ne? Die Leute haben gesagt, okay, klingt interessant, macht jetzt mal. Aber das waren keine sich selbst verlängernden Mitgliedschaften, sondern wir mussten nach einem Jahr nochmal zu den allen hingehen und sagen, wollt ihr denn weiter Mitglied sein? Mhm. Und uns war klar, dass wir quasi, dass jeder von diesen 17.000 Leuten würde eine andere Vorstellung haben von dem, was da auf sie zukommt. Und nur, wenn wir es schaffen, möglichst viele von denen innerhalb dieser ersten 12 Monate tatsächlich auch zu Nutzern von Krautreporter zu machen, also dass die wirklich jeden Tag oder zumindest mehrfach die Woche unsere Seite besucht, unsere Artikel liest, lesen, nur dann würden sie dabei bleiben. Und dass das nicht 100% sein würden, sondern dass es, also wir hatten so unser Best Case war 50%, am Ende waren es weniger, aber das war uns völlig klar. Also das war nicht überraschend. Es sieht dann nicht, also die Geschichte klingt dann so ein bisschen wie so eine Art Niederlage oder ein Misserfolg, aber das ist immer so bei diesen Projekten. Und erst ab dem 2. Jahr, das ist so die eigentliche Stufe, die viel weniger glamourös ist, fängt man dann an, ein wirkliches Geschäftsmodell zu haben, weil die neuen Mitglieder dann das tatsächlich, weil sie das nutzen und brauchen für ihr Leben, Mitglied werden. Und seitdem wachsen wir auch bis vor einigen Monaten sehr konsequent vor uns hin. Und das mit der Genossenschaft war tatsächlich von vornherein der Plan. Also das haben wir nicht nachgelegt, sondern es gab halt schon diese GmbH aus der Crowdfunding-Plattform-Zeit, die haben wir benutzt, weil wir wussten ja gar nicht, ob das klappt. Ja, also dann haben wir gesagt, okay, wir machen das jetzt mit dieser GmbH und wandeln das in eine Genossenschaft um. Das stand tatsächlich auch schon in dem GmbH-Vertrag drin.
Ah, okay.
Einfach um sicher zu gehen, dass man sich da drüber einig ist. Und auch um das zu dokumentieren. Weil wir uns auch immer dagegen absichern mussten, also wir als Gründer, dass wir uns da nicht dem Vorwurf aussetzen, uns da selbst zu bereichern. Mhm. Und deswegen war diese Genossenschaft immer schon der Plan. Es ist aber gar nicht so einfach, eine Genossenschaft zu gründen. Da gibt es einen Genossenschaftsverband, da gibt es ganz viel Regulierung, ganz viel Bürokratie und auch zu Recht gibt es da eine sehr aufwendige Prüfung. Das heißt, das hat, glaube ich, insgesamt ein Jahr oder so gedauert, bis das durch war. Aber wir wollten das von Anfang an machen, weil Genossenschaften eine sehr schöne Einrichtung sind. Sie sind nämlich quasi, sie verbinden die Vorteile der Marktwirtschaft, ja, also dass man sich schon an nachhaltigen Gewinn orientiert, minus Kapitalismus, nämlich dass es am Ende nur darum geht, den Gewinn zu maximieren. Mhm. Also wenn du dir nochmal, also ist wahrscheinlich den meisten Hörerinnen und Hörern bewusst, aber im 19. Jahrhundert haben Bauern sich zusammengetan zu Genossenschaften, um gemeinsam zum Beispiel einen Mähdrescher zu kaufen oder halt eben so eine Raiffeisenbank zu gründen, um Investitionen gemeinsam zu ermöglichen. Das heißt, man tut sich zusammen im Sinne eines gemeinsamen Interesses. Das Interesse ist nicht, das Geld zu vermehren, sondern das Interesse ist, dieses gemeinsame Gut zu erreichen. Und genau das verbindet unsere inzwischen fast 500 Genossenschaftsmitglieder, die wollen, dass es diesen unabhängigen Journalismus in der Form, wie wir ihn tun, geben kann und dass der abgesichert ist. Und dadurch leisten sie Einlagen, so wie du auch, die sich aber nicht unbedingt vermehren. Also wenn sie es tun, haben wir auch nichts dagegen und dann beschließt dann die Generalversammlung, was damit passiert. Aber es geht nicht darum, wie an der Börse sozusagen aus meinem Euro 1,10 Euro zu machen, sondern es geht darum, diesen unabhängigen Journalismus zu ermöglichen. Mhm. Und das ist das Tolle also es ist, ich würde behaupten, es ist so nah an dem echten Sozialismus, wie man heutzutage irgendwie kommen kann. Mhm. Das werden jetzt so die linken Marxisten vielleicht ein bisschen anders sehen, aber unter den gegebenen Bedingungen ist das wirklich eine Art und Weise zu wirtschaften, nachhaltig zu wirtschaften und gemeinsam Dinge zu erreichen, die einen verbinden, die sich sehr gut eignet. Und ich hoffe eigentlich, dass sich Genossenschaften noch sehr viel stärker verbreiten und dass es auch einfacher wird, die zu gründen, weil es einfach so ein tolles Gebäude ist, dass da der Gesetzgeber vorsieht. Mhm. Man tut sich zusammen, um gemeinsam etwas zu schaffen. Also das ist eigentlich die Definition von eine Gemeinschaft, wie sie irgendwie sein sollte.
Absolut. Was ich ganz lustig fand, steht auf eurer Seite, auf der Genossenschaftsseite, dass die UNESCO die Genossenschaftsidee 2016 zum immateriellen Weltkulturerbe ernannt hat. Ich ganz faszinierend. Die Genossenschaft, die süße kleine deutsche Genossenschaftsidee, also ich weiß nicht, wahrscheinlich im Ursprung schon eher deutsch, ist Weltkulturerbe, und zwar immaterielles Weltkulturerbe der UNESCO geworden. Das war aber nun definitiv deine erste Genossenschaft. Und jetzt vielleicht nochmal ein bisschen Hand aufs Herz für einen Unternehmer, der du ja auch bist. Wie anstrengend ist das denn dann mit 400 plus, ich weiß nicht, 2019 waren wir 420, glaube ich. Wie viel sind es jetzt? Genossinnen?
Ja, es sind noch nicht 500, aber
knapp.
Nicht mehr weit.
So, mit denen allen musst du ja im Prinzip dann schon auch diskutieren, ne? Wir haben uns ja da auch getroffen in Berlin bei der Genossenschaftsgeneralversammlung. Da ist schon auch dann Diskurs. Da sind dann Leute, die sehen das anders und mit denen muss man argumentieren. Und das ist ja eine unternehmeruntypische Erfahrung eigentlich. Der Unternehmer sagt, wo es lang geht. Ist das?
Ja, also ich habe da kein Problem, weil ich bin an der Stelle ja gar nicht Unternehmer, sondern ich bin ja der Angestellte der Genossenschaft. Natürlich ist es ein bisschen komisch, weil ich quasi der Gründer bin und das so aus freien Stücken in diese Struktur überführt habe. Aber das Unternehmen ist getragen von den Mitgliedern der Genossenschaft. Denen gehört die Firma und deswegen ist es für mich überhaupt kein Problem, da Rechenschaft abzulegen. Also das Einzige, was ich mir immer vornehme, ist, dass ich die Genossinnen und Genossen, sie heißen Genossenschaftsmitglieder, irgendwie hat der Gesetzgeber vor dem Begriff Genosse dann doch irgendwann keine Lust mehr drauf gehabt. Jedenfalls, dass ich denen auch abverlange, die Zwänge, unter denen wir wirtschaften, irgendwie nachzuvollziehen und da so auf Augenhöhe zu diskutieren. Ja, aber das ist ja auch einfach eine Frage des Respekts, dass ich da nicht irgendwas vom Pferd erzähle, sondern die strategischen Überlegungen, die wir immer anstellen müssen und damit auch Risiken eingehen müssen und Wetten abschließen, dass die sich darüber im Klaren sind und dass sie uns, weil ich bin ja nicht alleine Vorstand der Genossenschaft, sondern früher Philipp Schwörbel, inzwischen Leon Frischer, uns da auch sehenden Auges diese Risiken eingehen lassen und uns da nicht sozusagen, wir da nicht am Ende selbst schuld sind. Und deswegen finde ich das immer super gut, diese Dinge durchzusprechen und zu diskutieren, weil ich im Grunde die Genossenschaftsmitglieder dadurch auch mit in die Verantwortung nehmen kann, indem sie dann sozusagen sehenden Auges sagen, ja, weiter so. Und bisher war das auch alles mega angenehm. Ja, also jeder kennt ja so Vereinssitzungen, dann will jemand irgendwie den Schatzmeister nicht entlassen oder was. Und solche Erfahrungen haben wir eigentlich nie gemacht. Also es war immer wahnsinnig konstruktiv und sachorientiert und an der gemeinsamen Sache. Also ich kann da wirklich nur Gutes erzählen. Ich weiß nicht, wie dein Eindruck so ist.
Ja, genau, aber solche Bilder könnte ich mir ja vorstellen, hätte der ein oder andere unserer HörerInnen da draußen im Kopf, wenn er sagt, ne, das Genossenschaft klingt so nach Vereinsmeierei und dann ist da muss ich da irgendwie jemanden dann zum Beirat wählen oder zum weiß ich nicht man stelle sich mal vor, so im klassischen Bild eines Unternehmers, der Visionen hat. Also, das bist du dann definitiv auch. Du hast ja Ideen, die haben andere nicht. Du bist ein kluger Kopf und du hast eine Idee, wo es hingehen kann. Also ich will dich jetzt nicht zum Steve Jobs des Journalismus überhöhen, aber so ein bisschen schon. So ein bisschen. Ich habe heute intensiv nachgedacht und habe gedacht, womit vergleiche ich das? Und es ist ähnlich. Es ist für mich vielleicht auch wirklich an deiner Person ein bisschen ablegen. Festgemacht.
Ich weiß, aber sehr freundlich.
Ja, Bescheidenheit ist auch einer deiner höheren Werte. Ich weiß. lassen wir mal den Gedanken zu Ende führen. Hätte ich mir vorgestellt, Steve Jobs hätte die Idee, wie hieß der erste iPod, ne? Der Musikspieler, der alles revolutioniert hat, iPod und iTunes. Er hätte diese Idee jetzt mit einer Genossenschaft, mit 400 Genossenschaftsmitgliedern diskutieren müssen. Und die hätten gesagt, oh, Steve, Entschuldigung, aber das ist eine scheiß Idee, ne? Also für Musik gibt doch niemand Geld aus und so. Die ganze Diskussion, die der Markt damals ja geführt hat, hätte er jetzt führen müssen. Es wäre vermutlich nie zum iPod gekommen. Das dahingehend ging meine Frage, dass du vielleicht doch am Ende da drin sitzt und sagst, du hast eine Idee, wie es jetzt weitergehen könnte, ordnest dich aber unter, weil du ja eine Genossenschaft hast und sagst, na, ich lege euch alles offen, ihr müsst euch damit beschäftigen, wir möchten da schon jetzt in der Tiefe diskutieren, nicht oberflächlich, aber ihr entscheidet am Ende mit, ihr tragt die Verantwortung mit, ihr entscheidet mit und dann musst du dann von deiner Führung und von deiner Idee vielleicht auch ein Stückchen weit loslassen und es mit einem Kompromiss laufen lassen.
Ja, also mir fallen mehrere Sachen. Zum einen haben sie bisher immer noch alles gemacht, was ich vorgeschlagen habe. Möglicherweise würde ich sonst anders antworten. Insofern, also da ist erstmal alles gut. Auf der anderen Seite ist es, glaube ich, auch, ich glaube, man muss, also Journalismus ist halt kein Technologie-Startup-Environment oder so, ne? Also das ist das, wonach immer alle gesucht haben, so in den letzten 10 Jahren. Du hast es vielleicht verfolgt, dass BuzzFeed, Huffington Post, Vice Media, Business Insider, die quasi auf große Reichweiten gesetzt haben, um ganz viel Umsätze zu machen, mit enormen finanziellen Mitteln aufgepumpt worden sind, um die nach dem Silicon Valley-Logik zum Skalieren zu bringen, in Anführungszeichen, und sozusagen globale Medienmarken daraus zu machen. Das ist alles krachend gescheitert. Mhm. Und zwar völlig zu Recht, weil es sich bei unserem Beruf einfach nicht um skalierbare Businessmodelle handelt. Also jetzt ein bisschen technisch, aber also ich habe einfach nicht die Fantasie, dass Krautreporter irgendwann die größte Zeitung der Welt ist. Die müsste ich aber haben, wenn ich wie Steve Jobs an diese ganze Sache rangehe. Also, sondern im Gegenteil, es ist unser Vorteil, es ist unsere Qualität, dass wir quasi fast so was Landwirtschaftliches an uns haben als Beruf. Ja, du musst jeden Tag mit deiner verderblichen Ware, ne, also Nachrichten, die sind am nächsten Tag so alt wie sonst nichts, jeden Tag auf den Markt gehen. Da hast du deine Stammkunden, mit denen hältst du ein Schwätzchen. Die müssen auch ein Vertrauensverhältnis zu dir haben. Von denen erfährst du auch wiederum Neuigkeiten. Und dann am nächsten Tag kommst du wieder. Das skaliert nicht. Du kannst nicht auf alle Märkte der Welt da präsent sein. Und nur weil das digital verbreitet wird, heißt das noch lange nicht, dass das sozusagen so nach den Logiken der großen Tech-Konzerne funktionieren wird. Und da schließt sich ja der Kreis, ne? Also wenn man über Journalismus oder über ein Magazin sowie einen landwirtschaftlichen Betrieb nachdenkt, dann macht es Sinn, sich als Genossenschaft so einen gemeinsamen Betrieb aufrechtzuerhalten. Und dann bin ich auch sehr darauf angewiesen, dass alle, die diesen Betrieb mitbetreiben, uns wohlgesonnen sind und das alles so mittragen. Insofern in meinem Kopf passt das alles ganz gut zusammen, auch wenn ich sozusagen die Frage verstehen kann, weil auf der anderen Seite ist ja Steady ein investorenfinanziertes Medienstartup, was tatsächlich auf Skalierung ausgerichtet ist. Also wir wollen wachsen, damit sich das irgendwann trägt, weil wir nur dann sozusagen stabile Dienstleistungen weiterhin quasi erbringen können. Also das trägt sich nur, wenn es skaliert. Aber bei Krautreporter und auch allen anderen Medien würde ich sagen, sie sind halt von einer Community getragen oder es gibt sie nicht.
Fast ein schöner Schlusssatz, aber ich würde trotzdem gerne noch eine letzte Schleife drehen, auch wenn wir schon sehr leid in der Zeit sind, nämlich nochmal ganz kurz auf deinen Artikel eingehen, den ich wirklich lesenswert und nachdenkenswert und diskutierenswert finde. Das wird er ja auch gerade, glaube ich, Land auf Land ab. Überschrift war, warum die Subventionen der Tages... hat schon zu lange geredet. Warum die Subventionen der Tageszeitungen falsch ist. So, Hintergrund ist, unser lieber Wirtschaftsminister Peter Altmaier hat den Plan ins Leben gerufen. Das ist noch nicht entschieden, aber es ist in der Diskussion, der alten Verlags- und Medienwelt 220 Millionen Euro an Subventionen zu geben, die dafür sorgen, dass diese alten Verlags- und Medienhäuser digitale Angebote bauen können und anbieten können. Für die jetzt schon digitalen Medienhäuser wie euch ist da kein Geld vorgesehen. Das war so ein bisschen der Aufhänger und Hintergrund deines Artikels. Du befürchtest, so schreibst du in deinem Artikel, einen Schaden für Journalismus und Demokratie durch diese Verzerrung, den digitalen schon gut aufgestellten nichts zu geben und den analogen was zu geben. Der Fun Fact dahinter ist ja auch, dass der Springer Erbprinz Döpfner, der will das Geld ja gar nicht. Also nicht so, wie der Altmaier es meint. Ich glaube, Döpfner hatte tatsächlich die Idee, dass er für seine Zeitungsboten und seine Zustellungsbetriebe jetzt 220 Millionen bekommt, damit sich das nach wie vor rechnet. Du korrigierst mich gleich, wenn ich das falsch wiedergebe. Magst du mit deinen eigenen Worten vielleicht einfach nochmal sagen, wo ist denn das Problem gerade und was wird dadurch plötzlich sichtbar? Du hast es ja vorhin schon mal angesprochen, der Journalismus driftet gerade die Platte runter, da geht was ins Rutschen. Und das ist ja jetzt auch so ein Moment, wo man plötzlich merkt, wollen wir jetzt was Altes weiterfinanzieren, so wie die Kohle?
Naja, also mein Problem ist noch nicht mal unbedingt die Subvention, weil es den Zeitungen wirklich schlecht geht, sondern was subventioniert wird. Es wird halt die Distribution von gedruckten Medien finanziert. Das heißt, der Staat verlängert quasi künstlich die Zeit, wo es sich noch lohnt, Zeitungen auszutragen, in die Zukunft, um denen angeblich Zeit zu geben, um sich digital zu orientieren. Ich sage mal so, wer es bis jetzt nicht geschafft hat, zu verstehen, dass Digitalisierung möglicherweise was mit Zukunft zu tun hat, der wird auch in 5 Jahren das nicht geschafft haben. Mhm. Und deswegen ist es für uns insofern ein Problem, als dass sich sozusagen dieser Strukturwandel, der quasi dazu führen wird, dass mehr Menschen ihre journalistischen Inhalte digital konsumieren und damit möglicherweise auch bei Krautreporter statt bei der Regionalzeitung, dass sich der einfach in die Zukunft verschiebt, dadurch, dass der Staat diese Struktur künstlich am Leben erhält. Das ist so ähnlich wie bei der Braunkohle. Die kriegen halt noch ein bisschen Geld, damit sich das noch weiter lohnt. Oder bei den Dieselfahrzeugen, die werden dann subventioniert, damit sie noch überhaupt Abnehmer finden. Das hat aber, wenn du jeden irgendwie Ökonomen an jeder Uni dieser Welt fragst, überhaupt keinen Sinn. Also wenn man sozusagen in die falsche Richtung subventioniert, statt in die Zukunft, quasi nur Geld dafür ausgibt, dass sich die Strukturen nicht ändern, dann macht man was falsch als Medienpolitiker und genau das als Wirtschaftspolitiker. Und genau das passiert meiner Meinung nach. Ich habe auch in dem Artikel geschrieben, es geht uns nicht unbedingt um Geld. Wir sind eigentlich happy, wenn einfach sozusagen der natürliche Weg, also der Entwicklung der Wirtschaft, wenn das einfach ihren natürlichen Lauf nehmen darf. Weil natürlich spielt das uns in die Hände. Und es ist ja auch gar nicht so, dass ich glaube, dass auf einmal alle Krautroboter-Mitglied werden, wenn sie ihre gedruckte Zeitung nicht gibt. Also das glaube ich ja gar nicht. Also es geht uns wirklich nicht darum, dass wir sozusagen reicher werden auf Kosten der alten Zeitungen, sondern es geht darum, dass wenn der Journalismus eine Zukunft haben soll über diese 5 Jahre hinaus, dass wir jetzt möglichst schnell anfangen müssten, dieses neue Ökosystem entwickeln zu bekommen. Ne, weil, also wenn du dir überlegst, wie das weitergeht, jetzt mal so ein bisschen in die Sterne gedacht. Die New York Times entwickelt sich in den USA zu so einem Winner-takes-all-Medium. Ja, also alle guten Journalisten, nicht alle, aber sehr viele gehen zur New York Times. Alle Leute, die sich ein Abo leisten, machen das bei der New York Times. Und das ist eine Entwicklung, die sich verstärkt. Also die New York Times entwickelt sich zu so einer Art Netflix des Journalismus. Die New York Times hat inzwischen auch eine chinesische und eine spanischsprachige Ausgabe. Vielleicht irgendwann eine deutschsprachige. Und das wäre ja auch nicht schlimm. Nur warum gibt es denn nicht vielleicht mal eine New York Times für ganz Europa aus Deutschland? Ne, weil hier die Regierung die Druckverträge dafür bezahlt, dass sie sich nicht anstrengen müssen. Mhm. Dass sie einfach ihr altes Brett runterfahren, wie die letzten 10 Jahrzehnte. Und am Ende wird halt die New York Times nach Deutschland kommen und auf einen Markt treffen, der halt überhaupt nicht dafür geeignet ist, mit solchen neuen Playern zu konkurrieren. Und die New York Times sind ja nur quasi das beste Szenario, weil es wird ja sehr viele Medien geben, die von irgendwelchen Oligarchen oder großen Firmen wie in Frankreich, wo quasi alle Zeitungen irgendwelchen Waffenherstellern gehören. Dominiert werden. Aber wenn das auch noch der Staat befördert, indem er die falschen Strukturen finanziert, das hat wirklich dann gar nichts mehr mit Lobbyismus für Krautreporter zu tun, sondern ich finde das einfach auf einer sehr, sehr fundamentalen Ebene falsch.
Ja, das betonst du ja auch.
Und finde das nicht gut.
Das betonst du ja auch im Artikel. Du hast ja ganz klar geschrieben, verstehen Sie mich nicht falsch, mir geht es nicht um ein Stück vom Kuchen. Ich will kein Steuergeld, sondern Chancengleichheit bei dem Versuch, eine Zukunft für den Journalismus zu finden. Und das ist ja jetzt in dem langen Gespräch, was wir geführt haben, bei mir auch sowas von tief angekommen, dass du wirklich ein Getriebener bist. Du bist wirklich Journalist mit Leib und Seele und dir geht's gar nicht darum, dass du jetzt besser bist mit Krautreporter als alle anderen, sondern dir geht's darum, den Journalismus weiterzuentwickeln und dafür zu sorgen, dass er bei vielen Menschen nützlich sein möge und Menschen informiert und die Welt irgendwie erklärt und weiterbringt. Und du bist ja auch gar nicht abgrenzend gegen die anderen Medien. Du bist verliebt in die Süddeutsche Zeitung, habe ich gelernt. Und also da ist jetzt gar nicht alt gegen neu, sondern es geht dir wirklich in der Sache darum, dass man die Chance ergreift, jetzt das Geld an der richtigen Stelle zu investieren, nämlich den Journalismus in die Zukunft zu führen, damit er nicht sterben möge. Du hast ja geschrieben, die Regierung gibt den Verlagen das viele Geld, damit sie in den Strukturwandel investieren und versteht darunter Online-Shops, Rubrikenportale und Apps oder den Aufbau eigener verlagsübergreifender Plattformen zum Vertrieb der Inhalte. Mit anderen Worten, Technologien, die viele Verlage schon länger verwenden und die überhaupt nichts mit Journalismus zu tun haben. Das ist ja der eigentliche Punkt. Also es geht ja da jetzt bei diesem Fördergeld, was der Peter Altmaier da rausgeben will, nicht darum, journalistische Formate der Zukunft zu entwickeln, sondern irgendwelche Erlösmodelle, um den Analogjournalismus noch möglichst lange überlebensfähig zu machen, wenn ich es richtig verstanden habe.
Ja, also so richtig verstehe ich es halt selber nicht. Also es gibt auch so das Gerücht, dass die, also dass Altmaier selbst, der redet immer so von einem Spotify für Journalismus. Die SPD-Fraktion, also die medienpolitische Sprecher da, äußert sich auch entsprechend. Also offensichtlich ist die Hoffnung, dass sich sozusagen, die sprechen immer von einem Grosso-System für digitale Medien. Grosso, das sind, ist quasi die Infrastruktur, die die Kioske gemeinsam beliefert. Mhm. Im Grunde ein Kartell. Ja, also die wollen, dass die Medien sich so ein Digitalkartell zusammentun und das soll dann die Bundesregierung finanzieren. Ja, da kann ich nur sagen, die haben keine Ahnung. Also ich kann es wirklich nicht freundlicher formulieren. Das wird nicht klappen. Und da wird man jetzt eine Viertelmilliarde Steuergelder versenken. Und das Ganze macht mich einigermaßen sprachlos.
Ja, also ich verstehe es noch viel weniger, wenn du es schon nicht verstehst. Aber ich fand den Artikel sehr lesenswert, weil er mir einfach so ein bisschen wieder die Verhältnismäßigkeiten, wo wird da eigentlich was, in wen investiert? Und wie gesagt, der Herr Döpfner hat ja gesagt, er findet das jetzt auch recht überraschend, was der Altmaier davor hat. So hat er das gar nicht gedacht. Das hat mich tatsächlich ein bisschen irritiert, dass die, für die es jetzt eigentlich gedacht sein soll, es offensichtlich so gar nicht brauchen können oder nicht wollen.
Ja, du musst dir mal überlegen, also wie willst du denn eine Viertelmilliarde Euro überhaupt für Software ausgeben? Die haben ja alle schon ihre Systeme. Das wüsste ich gar nicht. Also die machen sich jetzt Gedanken, okay, wir wollen das Geld jetzt eigentlich für unseren Vertrieb ausgeben. Das heißt, wir müssen uns jetzt irgendwelche buchhalterischen Tricks ausdenken, damit wir sämtliches, was wir für Digitales ausgeben, dann in diesen 220 Millionen da unterbringen. Dazu kommt ja noch, dass das Geld an die Anzeigenblätter gehen soll und die Magazine. Das heißt, Anzeigenblätter, das sind die jeder sofort in den Müll schmeißt, weil da eigentlich nur die Aldi Prospekte drin sind.
Ja.
Das hat mit Journalismus wirklich 0,0 zu tun. Und die Magazine, da fällt halt viel drunter. Also da fällt vielleicht der Spiegel und der Stern drunter, aber eben auch die Bravo, die Bunte, die Gala, der Playboy, das Neue Blatt, die Junge Frau, wie auch immer die alle heißen. Auch das hat eigentlich überhaupt gar nichts mit Journalismus zu tun. Und die sollen sich jetzt irgendwelche digitalen Zeug da irgendwie ausdenken, damit sie aufgrund der Druckauflage Geld abbekommen von diesem Topf. Also wir müssen jetzt da ins Detail gehen, um das alles herzuleiten, wie es so kam. Das ist auch alles ein bisschen langweilig. Auf jeden Fall regt mich das auf. Und da wir da jetzt aber im Grunde schon zu spät sind und sich daran auch wenig ändern lassen wird, war es mir nur wichtig, das zu Protokoll zu geben, was für ein Quatsch das ist. Ja. Weil es soll niemand sagen, dass es nicht zu sehen gewesen wäre. Die sollen es wenigstens sehenden Auges tun.
Wir schließen mit einer guten Nachricht, lieber Sebastian. Nämlich, dass wir es geschafft haben, nochmal fast 2000 Mitglieder dazu zu gewinnen durch eine gemeinschaftliche Aktion. Ihr habt gesagt, wir brauchen noch ein bisschen Schub. Wir haben ein bisschen zu wenig Mitglieder an Bord. Liebe Mitglieder, die ihr schon da seid, ihr werdet jetzt zu BotschafterInnen. Werbt doch bitte dafür, dass mehr Mitglieder kommen. Und ich glaube, ihr habt selber nicht ganz so geglaubt an die Idee. Zumindest wirkte es sehr demütig und sehr vorsichtig, wie ihr es formuliert habt. Trotzdem ist es richtig losgegangen und ganz viele von uns haben da draußen Werbung gemacht und Artikel geteilt und ihren Einladungslink verschickt an Freunde und Family und Netzwerke. Und tatsächlich haben wir innerhalb von jetzt, glaube ich, nicht mal 2 Wochen fast 2000 Mitglieder neu dazugewonnen. Das ist eine gute Nachricht in 2020. Die sollten wir feiern, auch wenn ihr nicht feiern könnt. Ich kann dir aber tatsächlich die Abschlussfrage nicht ersparen, weil ich sie jedem stelle. In Erinnerung an den großen legendären Rio Reiser möchte ich gerne von dir wissen, was würdest du denn tun, wenn du König von Deutschland wärst?
Ich würde mich erstmal selber abschaffen. Ich habe neulich meinen Kindern erzählt, also ich kann nicht verstehen, wie man Monarchist sein kann. Das ist ein Konzept, was wirklich...
Als König würdest du dich abschaffen?
Ich würde zurücktreten.
Gut. Eine klare Antwort. Sehr, sehr schön.
Vielen Dank, Helge.
Das war toll, lieber Sebastian. Und wir haben uns wie erwartet in vielen, vielen kleinen Nebensträßchen verirrt, aber es ist für mich trotzdem die ganze Zeit spannend und hochlehrreich und erkenntnisreich geblieben. Ich hoffe für unsere HörerInnen auch. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Ja, das hoffe ich auch, vor allem wenn Sie bis hierhin durchgehalten haben.
Genau,
wenn Sie bis hierhin. Ich vermute fast das Gegenteil, aber danke für die Geduld.
Bei mir brauchte es keine Geduld. Und wer bis hierhin durchgehalten hat, der ist so an Journalismus interessiert, dass er dringend Mitglied bei Krautreporter werden sollte. Auch den Link gibt es in den Show Notes.
Ja, klar. Aber ich widerspreche nicht.
Als Botschafter. Lieber Sebastian, ich wünsche dir alles Liebe. Pass auf euch auf. Grüß deine Lieben.
Bleib gesund. Genau. Danke, Helge.
Bis die Tage.
Schönen Abend.
Dir auch. Tschüss, tschüss.
Tschüss.